Eben noch eine Sekunde warten, ich bin sofort da und dann fangen wir auch an. Kleinen Moment bitte noch. So, wir haben zwar nicht Dienstag, aber wir haben frei, also die meisten zumindest. Und ich dachte, da kann man vielleicht mal einfach so ein spontanes Ding draus machen. Ob das jetzt wirklich was wird, wissen wir noch nicht. Aber wir können es ja mal probieren. Ja, was soll ich sagen? Also das größte Ding war, glaube ich, jetzt der offene Brief von Zelensky an Putin. Finde ich gut geschrieben. Hat nämlich ganz, ganz wenig mit Betteln zu tun, was wir eigentlich so in den letzten Monaten von der Ukraine erleben mussten. Sondern sie befinden sich ja jetzt in einer Position, wo sie genau das nicht mehr tun müssen. Und ganz ehrlich, ich persönlich glaube, wenn Putin den überhaupt gelesen hat, hat er Rotz und Galle gespuckt. Weil das wird ihm, glaube ich, alles gar nicht gefallen. Also weder was da drin steht, noch dass dieser, spreche jetzt mal von Putins Warte aus, dieser Comedian aus der Ukraine es wagt, ihm so einen Brief zu schicken und ihm dann auch noch eine Abfuhr erteilt, von wegen, ich komme auf jeden Fall nicht nach Moskau, weil ich habe da einfach nichts zu suchen. Ja, wenn ich Zelensky bis jetzt noch nicht gefeiert habe, dann doch auf jeden Fall nach diesem Brief. Und nochmal, ich glaube, Putin hat im Strahl gekotzt und das gönne ich ihm von Herzen. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, was man noch zu all dem Schrott sagen muss, den man da mitbekommt. Also AfD fährt nach Russland, um mal zu klären, dass wir Billiggas kriegen. Billiggas, was wir dann günstig kriegen, aber letzten Endes unterm Strich wurde es teuer bezahlt mit ukrainischen Menschenleben. Also von billig überhaupt gar keine Rede. Und ich weiß auch nicht, was die da eigentlich zu suchen haben. Wer hat denen eigentlich den Auftrag erteilt? Keine Ahnung. Also diese Horde ist auf russischer Seite und das braucht man mittlerweile gar nicht mehr anzuzweifeln. Überhaupt ganz und gar nicht. Und dementsprechend, also ich habe mir mal überlegt, wenn es eine Umfrage gäbe, was kann weg? Putin, AfD oder der Kanzler? Da müsste ich mittlerweile wirklich sagen, ja, drei Kreuze, ne? Weil irgendwie hängt ja alles miteinander zusammen. Und ich bin eigentlich immer der, der sagt, Leute, weil bei jeder Umfrage schreibt einer drunter, ja, ich will aber mehrere antworten. Naja, aber diese Umfragen haben ja eigentlich genau diesen einen Zweck, dass man sich entscheiden muss. Und bei dieser Umfrage, da könnte ich mich dann auch nicht entscheiden. Also momentan haben wir weder einen Nutzen von Putin noch von der AfD noch von unserem Kanzler. Und dementsprechend würde ich jetzt auch sagen, ich will aber drei Kreuze machen, Manu. Ich weiß nicht, warum die das nicht in den Griff kriegen. Ich weiß nicht, warum das so schwer ist, die Zusammenhänge zu erkennen und warum die nicht einfach mal eine vernünftige Entscheidung treffen. Politik kann ja jetzt so wahnsinnig schwer auch nicht sein. Also bitte, man muss doch da, wenn man Staatsführer ist, irgendwie ja, Dinge erkennen. Und wenn man jetzt ganz genau nimmt, haben wir es ja eigentlich auch verdient, dass wir keinen Sitz im UN-Rat gekriegt haben. Alles so hyperpeinlich im Moment. Ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll. Weil im Moment muss man sich eigentlich eine Tüte über den Kopf ziehen mit zwei Seeschlitzen und sagen, ich komme nicht aus Deutschland. Ich komme nicht aus Deutschland, ehrlich nicht. Hat nichts mit zu tun. Ja. Jetzt habe ich gerade ein Problem, ich müsste noch mal eine Sekunde was anderes machen. Konstanze, kannst du mal kurz einspringen vielleicht? Genau, oder die Havelmaus, die kann auch einspringen, bitteschön.
Ganz kurz, ich habe den Anfang nicht mitbekommen. Hast du schon was dazu gesagt, dass Zelensky sich jetzt persönlich an Putin gewandt hat und ihm Friedensgespräche vorschlägt?
Ja,
und sogar
ja,
den Ende des Krieges? Ja?
Habe ich, ja.
Ich bin noch am Schmunzeln.
Und Standard?
Ja, ich bin da. Ich habe jetzt zwar Havelmaus nicht gehört. Hört ihr mich?
Havelmaus hat nur nachgefragt, ob ich den Brief von Zelensky schon erwähnt habe.
Okay. Ja, wenn Havelmaus weitersprechen will, kann sie gerne tun.
Nee, im Moment nicht. Ich wollte bloß wissen, ob ihr, weil ich den Anfang verpasst hatte, ob ihr das gesagt habt.
Ja, Kumin hat da ausgiebig drüber gesprochen. Und sie feiert Zelensky natürlich dafür. Weil da eben auch sehr klar drin steht, dass Zelensky natürlich nicht nach Moskau geht zum Treffen mit Putin, weil er da nichts zu suchen hat. Oh, Leute, ich weiß jetzt aber selber nicht, was ich erzählen soll. Verdammt, so einfallslos bin ich doch selten. Auf jeden Fall hat die Ukraine wieder fleißig in der Nacht heute da stumm gemacht in Russland, aber leider umgekehrt auch. Sind natürlich wieder Zivilisten draufgegangen. Ich hatte das heute nur am Rande so mitbekommen. Also kann ich da jetzt nicht mal im Detail raufgehen. Hafenmaus, hilf mir!
Mir geht's leider ähnlich. Ich bin nämlich gerade erst vor einer Stunde rein und habe wohl Schlagzeilen gelesen.
Ach, ich kann man auch nicht alleine lassen. Also, was mir momentan richtig auf den Sack geht, ist gar nicht mal die Russen und so weiter, sondern Amerika. Also Amerika nervt mich gerade kolossal, weil das echt ein Verein ist, wo der eine nicht weiß, was der andere tut. Die einen reden davon, wir müssen auf jeden Fall die Ukraine unterstützen, das kann so nicht weitergehen und die müssen alles haben, was sie brauchen und sonst heißt es nachher, Amerika hätte nicht geholfen, als es notwendig war. Und der andere Trollo, der ja eigentlich die ganzen Okays geben müsste, der rennt in der Weltgeschichte rum und macht entweder vollkommen abstruse Dinge oder macht Stunk irgendwo. Und die gehen mir gerade richtig auf die Nerven, weil die Ukraine sitzt da und wartet auf Abwehr und die tummeln sich da wie im Kasperle-Theater und jeder macht da irgendwie sein eigenes Ding. Also das, da ist überhaupt gar kein roter Faden mehr drin bei denen. Und ich muss wirklich, wenn ich mir die so begucke, wirklich lachen. Zum Beispiel Ted Rieu hat ja zu dem Rubio gesagt, der Präsident schläft ständig ein. Rubio bestreitet das. Dann hat er ihm ein Video vorgeführt, wo er neben Rubio eingeschlafen ist. Und trotzdem sagt Rubio, der hat nicht geschlafen. Also was ist das da? Was soll das werden? Und gerade jetzt, wo die Ukraine verdammte Scheiße nochmal diese Idioten braucht, ich wünschte, sie wären über den Punkt hinweg. Also ganz ehrlich, die muss man komplett ausklammern aus allem, weil die kriegen da momentan einfach überhaupt nichts mehr auf die Kette. Einfach nur noch lächerlich, was da abgeht. Und wenn die nicht langsam mal wieder in die Spur kommen, dann weiß ich nicht, wo das noch hinführen soll. Konstanze.
Ja. Also ich sage jetzt mal Folgendes voraus. Was ich auch schon bei den weitreichenden Waffen gesagt habe, die Ukraine wird letzten Endes da auch auf sich gestellt sein. Die müssen ihre eigene Flugabwehr inklusive der oder insbesondere der gegen ballistische Raketen, das müssen die selber entwickeln. Und soweit ich weiß, sind die ja auch schon kräftig bei. Ich hoffe, die kriegen es bald hin, weil diese Abhängigkeit von Amiland ist tödlich, wie man ja nun in Bockisch vielerlei Hinsicht gesehen hat. Und Gott sei Dank hat die Ukraine bis da immer jetzt auch Antworten entsprechend gehabt. Und die werden auch die Abwehr gegen die ballistischen Raketen, das werden sie schaffen, so Gott will. Ich hoffe, es wirklich dringend. Und dann können sie den Amis wirklich langsam stinkefingert sein. Zumal ja jetzt auch irgendwie Polen und Deutschland haben jetzt irgendwie begrenzte Möglichkeiten, da selber was herzustellen. Müsste ich nochmal genau recherchieren. Die Ukraine fragt ja auch schon nach Lizenzen, weil das Entwickeln dauert natürlich immer. Das wäre besser für die, wenn sie einfach die Lizenz kriegen würden. Aber halte ich für ein Gerücht. Unter Trump wohl kaum. Also werden sie da wieder selber Hand anlegen müssen. Leider Gottes. Ende erstmal.
Ja, weil momentan ist da, ich weiß nicht, da ist gar nichts mehr, wo man sagen kann, okay, da ist noch irgendwie ein Plan in der ganzen Materie da in Amiland. Ich bin auch nach wie vor immer noch überrascht, dass dieser Präsident da immer noch im Amt ist, wenn der während wichtiger Konferenzen einschläft. Und ich fand den Ted auch geil, wo er gesagt hat, also er schläft vor Kameras. Was bitte macht dieser Präsident, wenn keine Kameras da sind? Also das möchte ich dann auch lieber gar nicht wissen. Konstanze.
Naja, wenn dann keine Kameras da sind, dann wird er noch obendrein schnarchen. Schätze ich mal. Ja, und Rubio, also ich weiß nicht, da hat man wirklich den Verdacht. Der ist ja eigentlich nicht doof. Das ist eigentlich wahrscheinlich noch der kompetenteste, wenn man auf seine Vergangenheit guckt, von der ganzen Trump-Administration. Die Sache ist die, der will wohl Kuba von dem Regime befreien. Und für diese Tatsache hat er sich wohl dann an Trump verhökert und biedert sich da an. Und laut Umfragen ist wohl er tatsächlich zurzeit der beliebteste Republikaner. Also unterhalb, wenn 28 die neue Präsidentschaftskandidatur stattfinden sollte, dann wird es wahrscheinlich nicht mal Vance, sondern eher der Rubio werden. Also so sieht es im Moment aus. Und deswegen, der wird sich hüten, auch nur ein Sternswörtchen gegen Trump zu sagen, so affig, wie er sich dabei macht. Das ist wirklich schon lächerlich, was der da, wie du eben schon ausgeführt hast, der pennt neben ihm ein und Rubio bestreitet es. Der wird keinen Ton gegen Trump sagen, weil ich glaube, der hat selber Ambitionen, da 28 anzutreten als Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Und im Moment sieht es für ihn sogar recht ordentlich aus, also in dem Republikanerlager. Ja, und dann wollte ich noch irgendwas, das ist aber gerade weggerutscht. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Erstmal Ende.
Also ich weigere mich ja immer noch, zu glauben, dass bei diesem großen Land Amerika das, was wir da gerade sehen, wirklich die beste Auswahl ist für das Präsidentschaftsamt. Also ganz ehrlich, ich finde das unfassbar. Also entweder hat da gar keiner mehr Bock auf dieses Amt, was ja durchaus sein kann. Also ich möchte zum Beispiel auch nicht der Präsident nach Trump sein. Der muss das nämlich alles wieder aufräumen und kriegt dementsprechend wahrscheinlich auch nur blöde Zustimmungswerte. Aber ich weiß nicht, diese charismatischen Männer, die wirklich was auf die Kette bringen und die was darstellen, wo sind die? Also ernsthaft jetzt? Haben sie die alle evakuiert oder was? Trump ist wirklich... Das, was man als Präsident da gewählt hat, oder Rubio jetzt, oder Vance, das ist wirklich eure Auswahl. Ich finde das katastrophal. Reik.
Ja, erstens mal zu Rubio. Rubio ist ein politisches Wechselbalg mit einer absoluten Arschloch-Einstellung. Er hat vor ein paar Jahren noch Trump kritisiert. Und jetzt spielt er halt Speichellecker und Teufelsadvokat. Und nur so als Info, er ist der Sohn von kubanischen Exilimmigranten. Also dem könnte Kuba nicht egaler sein, weil seine Familie lebt dort nicht mehr. Der will einfach nur irgendwas haben, womit er Trump zufriedenstellen kann, wo der wieder irgendwie sich profilieren kann danach, wenn was schief geht oder irgendwas Tolles gemacht hat. Und dann noch was in aktueller Sache. Ihr habt ja mit Sicherheit mitgekriegt, dass gestern diese Abstimmung bei den Amerikanern war, mit diesem Hilfspaket für die Ukraine, was jetzt freigelegt werden soll wieder. Und aktuell wird die einzige demokratische Abgeordnete, die dagegen gestimmt hat, diese Ilha Oman, komplett durch den Kakao gezogen auf Twitter. Es gibt Beleidigungen gegen sie, es wird ihre Geschichte zurückgeholt, dass ihr Vater wohl in Somalia Warlord war und dort Verbrechen begangen hat, dass sie islamische Hardlinerin ist, wenn nicht sogar islamistische, und hast du nicht gesehen. Das sind mir aber alles zu einfache Möglichkeiten, warum sie denn so gestimmt hat, wie sie gestimmt hat. Und das sind die zu offensichtlichen Gründe. Meiner Meinung nach ist da was ganz anderes passiert und nennt mich jetzt Aluhut-Träger und Verschwörungstheoretiker, aber sie ist Kind von somalischen Immigranten. Und ihre Familie hat damit immer noch, also sie ist zwar gebürtige Staatsbürgerin, weil sie ja dort, sie ist ja nicht, sie ist ja auch als Kind gekommen. Also wie wahrscheinlich ist es denn, dass sie deswegen so gestimmt hat, wie sie bisher immer gestimmt hat, oder dass Maga ihr in den Arsch tritt oder sie an den Eiern hat und sagt, stimm mit uns ab, sonst ist deine Familie aus den USA weg. könnt mich jetzt dafür verrückt halten, aber MAGA tickt so, dass sie Leute versucht zu erpressen so. Und warum wird nur die eine demokratische Abgeordnete durch den Kakao gezogen, beleidigt und eventuell auch bedroht auf Twitter und in anderen sozialen Medien, aber die über 200 Republikaner, die auch dagegen gestimmt haben, nicht? Das ist das, was ich jetzt, bitte springt nicht auf den Zug mit auf, guckt's euch an nochmal und hinterfragt vielleicht, warum sie so gestimmt hat. Wie gesagt, sie ist ein somalischer Flüchtling gewesen, als sie mit 8 Jahren in die USA kam. Danke, Ende.
Ich sag's ja, ein Haufen, wo der andere nicht weiß, was der andere tut. Also das ist, also für mich hat das alles mit Regierung nichts mehr zu tun. Für mich sitzt da ein korrupter Haufen, der dabei ist, sich die Taschen voll zu schaufeln und dem eigentlich der Rest der Welt so ziemlich egal ist. Und Donald lassen sie einfach machen, weil dann stört er nicht. Also weiß ich nicht, mit Politik hat das für mich gar nichts mehr zu tun. Konstanze.
Ja, also so ganz an den Haaren herbeigezogen ist das überhaupt nicht, weil es gibt ja unter den Republikanern auch Leute, die da wohl Angst haben vor diesen MAGA-Anhängern, weil da werden tatsächlich Republikaner bedroht, also oder zumindest war das so. Und das könnte bei dieser Ilhan Oman tatsächlich der Fall sein, aber ich habe jetzt mal geguckt, die ist, sie wurde zwar 82 in Somalia geboren, ist 95 als Flüchtling zurück in die USA gekommen und hat aber seit 2000 die US-Staatsbürgerschaft. Also, aber wie gesagt, das ist nicht von Hand zu weisen, was Reik da gesagt hat. Das könnte durchaus sein. Würde mich auch nicht wundern, wenn das dann mal eines Tages rauskäme, dass die, und warum sich keiner bei den Republikanern, das ist nämlich jetzt auch das Komische. Bei den Demokraten wird erwartet, dass sie für die Ukraine Unterstützung sind. Man regt sich bei den Republikanern schon gar nicht mehr darüber auf, dass sie dagegen stimmen, weil das ja schon die haben es praktisch schon geschafft, das zu normalisieren, dass man das schon mehr oder weniger akzeptiert. Und insofern stimmt schon. Es ist eigentlich eine Schweinerei, dass man die Ilhan Oman jetzt verteufelt und die 200 Republikaner da außen vor lässt. Das ist ja mindestens genauso großer Mist. Und ja, das stimmt, Reik, da muss ich dir recht geben. Danke für diesen Hinweis. Also da muss man wirklich drüber nachdenken. Ende.
Naja, du sagst, sie ist da geboren und dann hat sie aber die US-Staatsbürgerschaft. Dass das keine Rolle spielt, sieht man, glaube ich, an dem prominentesten Beispiel, an Obama. Da ist Trump ja immer sehr bedacht, auch noch seinen Zweitnamen Hussein zu erwähnen. Und der hat auch die amerikanische Staatsbürgerschaft, aber laut Trump muss der ja auch weg. Also das ist, da werden plötzlich Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind, so über Bord geworfen. Wie gesagt, das halte ich nicht mehr für eine Politik, was da abgeht. Reik.
Ja, ich wollte es gerade sagen, für die Amerika, also für die MAGA-Sekte, die interessieren sich nicht dafür, ob du amerikanischer Staatsbürger bist. Sonst dürftest du ja gar nicht im Senat oder im Repräsentantenhaus sitzen, weil dafür musst du Staatsbürger sein, um gewählt zu werden. Die sind ja gegen alle, die irgendwie Flüchtlingsstatus haben. Guck dir an, die hinterfragen ja die ganzen New Yorker, ob sie denn das, was vor 25 Jahren war, schon vergessen haben, nachdem sie den Mamadi als Bürgermeister gewählt haben, einen Moslem. Ja, und dann haben sie ihn halt als Moslem, als Bürgermeister in New York gewählt. Er ist doch aber gar nicht mit dem World Trade Center in Verbindung zu bringen. Vielleicht ist es auch einfach an der Zeit, nicht mehr alle Moslems zu verteufeln, sondern zu hinterfragen, mit wem haben sie denn zu tun. Das ist ja das. Und wie gesagt, es gab auch republikanische Abgeordnete, die von hochrangigen MAGA-Influencern hinterfragt wurden auf X, weil sie doch aus China gebürtig sind oder aus keine Ahnung woher. Und Obama, ja, das ist ja schon immer der republikanische Knackpunkt gewesen, dass er ja angeblich nicht aus den USA ist. Der Mann ist auf Hawaii geboren, also er ist von Geburt an Staatsbürger. Also das ist ja das, was sie ja auch noch abschaffen wollen, dieses Birthright Citizenship, das übrigens fast jedes Land auf der Welt hat, aber egal. Und dass sein Zweitname halt Hussein ist, Jana, und dann heißt er halt, wie der Idiot aus dem Irak damals hieß. Meine Güte, kommt drüber hinweg, dass Leute andere Namen haben. guckt euch an, der eine heißt wie eine Ente aus einem Comic, den ihr jetzt als Präsidenten habt. Also.
Er heißt nicht nur so, er benimmt sich auch so. Also ich würde ja Donald Duck für den besseren Präsidenten halten, ganz ehrlich gesagt.
Ich wollte gerade sagen, Donald Duck ist zwar sehr cholerisch, aber er ist nie so, dass er nicht weiß, was er macht. Er ist ein Pechvogel, ja. Aber er weiß immer, was er tut, um seinen drei Neffen zu helfen. Ende.
Okay, wir sind dafür, Donald Duck for President, also einen Donald, okay, tauschen wir gegen den anderen. Und ich glaube auch, dass Donald Duck das wesentlich besser machen würde. Havelmaus.
Ja, ergänzend dazu ärgert mich was. Und zwar ehemalige Kapitolverbrecher, Verurteilte, die ja durch ihn Friede freigelassen wurden, so ja, manche sollten entschädigt werden, arbeiten jetzt für den Pentagon. Also wie krank muss das eigentlich sein? Und das wird in Amerika null thematisiert. Ehemalige Verbrecher, von denen man wirklich nicht behaupten kann, dass die zugunsten des Staates arbeiten, sondern nur für Trump und die Magerbewegung. Das will mir einfach nicht in den Kopf, dass die Amis das nicht auf der Reihe kriegen. Und ein anderes Thema will mir nicht in den Kopf. Hat auch mit Amerika zu tun. Wir alle wissen, dass bei den 4+1 Gesprächen die Atomwaffen, die Kiew abgegeben hat und die Verpflichtung im Gegenzug von der USA im Angriffsfalle ihnen beizustehen, existiert bis zum heutigen Tage. Und ich frage mich, woher USA immer noch die Frechheit rausnimmt und so tut, als wenn sie von Gnaden sind, wenn sie da mal ein paar Gelder freimachen. Diese Unzuverlässigkeit. Zelensky und seine Landsleute haben bewiesen, die sind in der Lage, sich zu entwickeln. Aber dass die von Deutschland wie von USA so in Stiche lassen werden, in vielen Punkten, nicht generell, aber in vielen Punkten, ich sage jetzt bloß Taurus, aber auch an anderen Punkten, oder eben von Amerika, das will mir so in den Kopf nicht und vor allem, dass das nach wie vor nicht in den Medien thematisiert wird, sondern praktisch bloß in kleinen Gruppen. Ende.
Also ich habe jetzt einige Stimmen auch gepostet. Ich weiß die Namen der Leute eigentlich schon gar nicht mehr. Aber es sind ja immer mehr, die auch sagen, also wir müssen uns langsam zur Ukraine positionieren, weil das geht so nicht. Also Russland greift da Länder an und wir stehen auf der Seite von Russland, das ist nicht richtig. Und also vereinzelt kommen die Stimmen ja hoch, aber irgendwie tut sich da nicht viel. Konstanze.
Ja, also wie gesagt, ich krieg das immer nicht zusammen. Senat und Kongress, eins von den beiden hat jetzt dafür gestimmt. Ich glaube, durch den Senat muss es noch. Jedenfalls durch diese zweite Instanz. Und da weiß man ja nun nicht. Ich glaube erst, wenn da was passiert, weil am letzten Endes, selbst wenn das alles durchgeht, auch durch die zweite Instanz da, dann kann Hexet und Trump das immer noch irgendwie torpedieren und einfach nicht umsetzen. Ich glaube erst, wenn da was passieren sollte, dann glaube ich, dass vorher ist das alles wahrscheinlich alles nur Geschwafel und nur Symbolik. Außerdem denke ich, dass da vielleicht auch einige Republikaner da hinten hintergekommen sind. Ja, scheiße, wir stehen auf der Seite des Verlierers. Dazu hat man gar keinen Bock. Gerade Trump nicht. Der will auf keinen Fall mit Verlierern auf einer Seite gebracht werden. Der möchte gerne auf der Seite der Sieger stehen. Und insofern ist wahrscheinlich die Rhetorik auch mit, oder diese starke Veränderung der Rhetorik zu erklären. Aber was weiß ich schon, ich kann mich natürlich auch irren. Dann nochmal zu dem Fall mit diesen Kapitolstürmern. Da habe ich jetzt mal geguckt, das wird gar nicht thematisiert, das stimmt. Deswegen musste ich jetzt selber nochmal nachgucken. Also bekannt ist wohl nur, nur ist auch einer zu viel, ein Fall. Ein Elias Risari. Der war, als er da mitgestürmt hat, 19 Jahre alt. Der arbeitet wohl mittlerweile für das Pentagon. Aber ansonsten sind wohl keine Fälle bekannt. Wobei, das hat natürlich auch nichts zu heißen. Eben nur, dass nicht ein weiterer Fall bekannt ist. Aber das ist echt ein Ding. Und ansonsten, wie gesagt, ich habe wirklich den schweren Verdacht, dass im Hintergrund noch ganz andere Sachen passieren. Und Trump, der Steve Bannon hat das mal irgendwann, also vor der Wahl, ihr sagt, wir brauchen Trump als Ablenkung. Und dass da im Hintergrund richtig was im Gange ist, da kann man mich jetzt auch für verschwurbelt halten. Aber das ist, wie gesagt, meine Meinung. Und so viel Blödsinn, das ist, warum holt man den da nicht schon weg? Das ist für mich eigentlich ein Indiz für meine Vermutung, der pennt vor Kameras in einer Tour ein, der erzählt ein Blödsinn, dass wirklich einem die Haare zu Berge stehen, 1 und 1 ist 3 und auf keinen Fall 2, der Himmel ist grün und auf keinen Fall blau und so weiter und so fort und sowas von einer Realität vorbei. Und Lügen tun die mittlerweile genauso wie die Russen. Also die erzählen, die Preise sind runtergegangen. Ja, bloß wenn du da im Supermarkt gehst oder eine Benzin-Zapfsäule siehst, ist nichts runtergegangen. Also absoluter Schwachsinn, was da abgeht. Also Trump und seine Administration, die haben wohl keinen Plan. Aber die Leute, die dahinter, die das überhaupt erst ermöglicht haben, durch diese ganzen Wahlspenden, die da geflossen sind, durch die Medienbeeinflussung, und so weiter. Die Leute haben einen Plan. Aber Trump mit seiner Entourage da vorne, die haben den schlechtesten Plan. Da muss ich eher noch drauf kommen, dass eventuell Rubio einen Plan hat. Und woher ich das habe, dass der eventuell mit Kuba da doch was zu tun hat, ich habe das von Midas Touch, also von einem amerikanischen YouTube-Kanal. Und da denke ich mir fast, ja, der bewegt sich wie ein Hähnchen im Wind. Das steht fest. Und jetzt hast du wieder in den Faden verloren, also Ende, bevor es ein Monolog wird.
Also was ich, wo ich immer ein Problem mit habe, ist, wenn man jetzt mal Russland zuhört, also diesen ganzen typischen Propagandatröten, die hauen ja auf Amerika drauf, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und scheinbar begreifen die Amerikaner das gar nicht, weil die stehen ja immer noch auf Russlands Seite. Also das ist schon alles mit Intelligenz und Logik nicht mehr zu erklären, finde ich. Also es ist schon irgendwie... ja, keine Ahnung. Der Kindergarten ist jetzt auch nicht richtig, weil Kindergarten ist ja wenigstens niedlich. Aber die, ja, weiß ich auch nicht. Reik.
Ja, und noch was. Ihr habt ja, wissen ja alle, dass dieses Alumina 21 beziehungsweise jetzt Alumina 22 so eine ganz große Sache ist. Und jetzt auch in den Medien in Irland und gerade im UK unterwegs ist. Es ist aber auch leider und muss ich sagen, wirklich leider extrem dazu gekommen, dass jetzt Irland verteufelt wird deswegen. Irland ist trotz der Tatsache, dass diese Bude dort noch das Aluminium nach Oxid nach Russland geschickt hat, ein sehr großer Unterstützer gewesen bisher, was die Flüchtlingshilfe angeht, 120.000 Mann aufgenommen, Gelder geschickt für die Versorgung und es sind sehr viele anti-irische Kommentare und so gekommen, die auch nicht unbedingt einfach waren. Ja, Irland, die irischen Politiker biegen sich auch gerade im Wind und sagen, ja, wissen wir nichts von und haben wir nichts von gewusst und hast du nicht gesehen. Das heißt aber nicht, dass die irische Bevölkerung beleidigt werden muss, was ich jetzt schon sehr oft gesehen habe. Hinterfragt nicht die Iren, hinterfragt die irischen Politiker bitte. Weil das ist das, was zählt, die irischen Politiker. Wo sind deren Eier hin? Jahrhundertelang den Briten den Stinkefinger gezeigt, gegen Großbritannien gekämpft, mit der Besatzung. Ich meine, ihr habt das alle bestimmt mitgekommen, die Troubles in Irland und den Kampf der IAA gegen die Briten und alles Mögliche. Ich frage mich, wo die Eier hin sind bei den Iren, sich gegen eine Macht zu stellen. Und nicht von der irischen Bevölkerung aus, sondern von den Politikern aus, weil die haben's Sagen und die entscheiden. Und wenn die jetzt sagen, ja, wissen wir nichts von und die Zahlen stimmen nicht, die offengelegt werden von investigativen Journalisten, die sich jetzt übrigens damit rühmen, dass sie es ans Licht gebracht haben und nicht irgendeine Internetbewegung von mental gestörten Hunden. Das ist das, was ich auch noch bitte nicht sehen möchte von uns, dass da mitgemacht wird und diese Kerbe mit reingeschlagen wird. Das fände ich schade, weil die Iren an sich können nichts dafür, aber die irischen Politiker. Und es sind auch andere Nationen. MAN zum Beispiel verkauft Schiffsmotoren in die Türkei und die Türken schicken sie weiter zu den Russen. In Finnland wird Kupfer weiterhin nach Russland geschickt. Und in Schweden gibt's auch eine Firma, die den Russen gehört. Aber ich denke mal, da ist Dan, der das mit dem Alumina ins Leben gerufen hat, schon in Kontakt mit Schweden und Finnen, um da auch was zu organisieren, dass da auch was dagegen gemacht wird, dass das auch mit auf die Sanktionslisten kommt. Ende.
Da warne ich ja sowieso immer vor, also egal welches Land, immer direkt zu sagen, die. Also meistens ist es die Regierung, es ist genauso wie in Israel, es ist genauso wie in Amerika. Also da immer zu sagen, die Amerikaner und die Israelis und so, das ist, da sollte man vorsichtig mit sein. Also meistens ist die Bevölkerung oder in vielen Fällen ist die Bevölkerung anderer Meinung als die da oben. Nochmal eine Bitte in eigener Sache für die, die es noch nicht getan haben. Könnt ihr bitte den Space retweeten, weil bei Spontan Spaces ist das immer so eine Sache. Meine Güte. Ja, also da möchte ich Reik zustimmen. Also da die Bevölkerung immer gleich mitverantwortlich zu machen, ist, glaube ich, tatsächlich ein bisschen schwierig. Wo mir das überhaupt nicht schwerfällt, ist Russland. Da ist für mich die Bevölkerung auch involviert und die wollen nichts anderes haben als das, was Putin da macht. Ich werde es in 1000 Jahren nicht kapieren, aber es ist, wie es ist. Und was mich persönlich noch tatsächlich, was aber in letzter Zeit, glaube ich, auch kaum noch rauskommt, mich würde mal interessieren, wie sich eigentlich die Russen fühlen, die momentan noch in der Ukraine sind. Also da dürfte ja jetzt auch ein bisschen Stress entstehen, weil die Logistik ist gestört. Die werden nicht mehr vernünftig versorgt. Dann werden die Tanklaster sind, naja, sagen wir mal, etwas verhindert. Also das dürfte ja da mittlerweile auch wirklich grummeln. Habelmaus.
Ja, in diesem Zusammenhang, wissen Sie, habt ihr das schon thematisiert, den sehr gelungenen Angriff auf eine Schaltstation der Russen in Donetsk am Flughafen heute?
Nee.
Sehr erfolgreich, also sehr gelungene Aktion. Und man fragt sich wieder, wo war die Luftabwehr? In Donetsk beim Flughafen, da ist eine mobile, feste Station gewesen, wo man sieht auch genau, wie Schals auf Transporter, nicht auf Geländewagen montiert sind. Das war so ein Stützpunkt. Und den haben die sehr gut niedergemacht. Mit ihren Drohnen, die Ukraine heute. Also wieder ein sehr gezielter, nicht ziviler, sondern militärisch sinnvoller Aktion. Und das, in diesem Zusammenhang musste ich nämlich schmunzeln, als dann noch, ich habe die Meldung erst danach gelesen, dass Zelensky sich an Putin gewandt hat. Du, willst du dich doch mal langsam Frieden machen? Ja, das würde ich bloß noch mal kurz nachbringen.
Übrigens, ja, ich habe schon gesagt, als ich den Brief besprochen habe, also ich glaube tatsächlich, als dieser Brief bei Putin angeflattert ist und wenn er ihn gelesen hat, das ist ja mal Voraussetzung, dann glaube ich, hat er im Strahl gekotzt, weil aus diesem Brief ja schon hervorgeht, also pass mal auf, du Lutscher, du bist hier wirklich auf der Verliererstraße, du kannst dir jetzt noch mal ganz kurz überlegen, ob du das wirklich so haben willst und ansonsten machen wir weiter und das wird nicht schön. Also wie sich das ganze Blatt gedreht hat, finde ich ja schon sensationell. Also wenn man bedenkt, dass die Ukraine eine Zeit lang wirklich, naja, ein bisschen der Bittsteller war, der ja immer, wie sie ja immer dargestellt worden sind, und mittlerweile Zelensky tatsächlich die Eier hat, Putin so einen Brief zu schreiben. Ich finde es einfach nur phänomenal. Und ein kleines Fun-Fact möchte ich auch noch erzählen, wo ich Zelensky auch schon wieder für gefeiert habe. War bei dieser Pressekonferenz, als ihm dann gesagt wurde, es wird Ihnen jetzt eine Frage auf Russisch gestellt und Zelensky hat sich das Übersetzermodul ins Ohr gesteckt, obwohl er natürlich muttersprachlich Russisch spricht. Aber das sind so diese kleinen Gesten, die finde ich einfach so sensationell, weil es einfach nur geil ist. Also wirklich zu sagen, ja, mit der Sprache habe ich aber überhaupt nichts mehr im Hut, also da brauche ich einen Übersetzer, weil ich mich da persönlich überhaupt nicht mehr mit beschäftigen möchte. Also da finde ich ihn schon Granate. Und das ist, die kommen ja immer wieder so Spitzen, eigentlich von den gesamten Ukrainern, nicht nur von Zelensky. Und das finde ich einfach sensationell geil. Reik.
Ja, zu dem Brief. Ja, das ist eine geile Aktion. Und da ich gerade einen Alex VB hier hinten zuhören sehe, muss ich es einfach erwähnen. In dem Brief hat ja auch Zelensky erwähnt, dass 30.000 Russen im Monat kampfunfähig gemacht werden, ob nun tot, verwundet oder vermisst. Und er hat auch von einer Quote von 1:5 bis 1:6 für die Ukraine gesprochen. Ich bin der Meinung, diese Quote ist sogar noch viel, viel höher zugunsten der Ukraine. Wir können das auf 1:2-stellig bringen, locker. Weil eine 1:5-Quote würde bei 30.000 ausgeschalteten Russen im Monat 6.000 kampfunfähige Ukrainer bedeuten. Nur um das mal sacken zu lassen. Und das glaube ich nicht. Die Ukraine hat Verluste. Ja, geht gar nicht anders im Krieg. Aber nicht in dem Maß, meiner Meinung nach. Weil dann würden die Soldaten schon aufmucken, wenn 6.000 Mann im Monat fallen, verwundet oder vermisst werden. Denn, wie ich das begründe, ist, der Sirski, der jetzt der Oberbefehlshaber ist, stand ja bei den Soldaten sehr stark in der Kritik, Ende letztes Jahr, Anfang dieses Jahr, als er sich in die Planung von Angriffen mit einmischen wollte und dort Sturmabteilungen zu horrenden Verlusten geführt hätte, wenn diese Angriffe durchgeführt worden wären. Er ist halt ein Offizier alter sowjetischer Schule, das ist einfach so. Und er ist aber da sehr stark in die Kritik geraten, bei den Soldaten selbst. Und das ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass ein Offizier so in die Kritik gerät, öffentlich. Also, dass es öffentlich wird. Und da sieht man, dass die Ukraine definitiv viel bessere Quote hat als 1:5 bis 1:6, was die Verluste angeht. Zumal, und du die Frage, wo ist die russische Luftabwehr? Ja, immer noch in Moskau nach der Parade. Weil sonst wären die nicht mit ihren Drohnen von der Ukraine aus bis St. Petersburg gekommen. 5 Stunden im russischen Luftraum und keine Drohne wird abgeschossen. Wo ist denn das? Und dann landen die da noch auf diesem scheiß Verladehafen und auf einem Schiff in St. Petersburg im Trockendock. Also, und das kurz vor diesem tollen Schauspiel der Propagandashow, dieses Wirtschaftsforum dort. Wo übrigens eine Menge Rubelnutten angekarrt wurden. Für die Rubelnutten, die da kommen. Ende.
Ja, was ich ja auch sensationell fand, war von Rutte, der ja gesagt hat, also die Ukraine spielt im Moment so gut, dass Putin sogar bei Selenskyj nachfragen musste, ob er die Parade machen darf. Und dann hat Rutte Selenskyj gefragt, wie lange hast du ihm gegeben? Und Selenskyj so, ja, 2 Stunden. Ja, sagt Rutte, aber der hat die nach 1,5 Stunden beendet. Er wollte auf der sicheren Seite bleiben. Also das sind ja alles solche Sachen, wo ich im Moment richtig Spaß mit habe. Es ist auch wirklich, also wenn ihr euch mal, ich weiß nicht, ist eure Timeline auch so verseucht? Das ist ja mittlerweile, ist das ja wirklich übelst. Also wie nicht nur Solovjov und die Alina Lipp und was weiß ich, sondern auch irgendwelche komischen russischen Accounts, die irgendwelche Umfragen stellen oder wunderbare Bilder aus Russland, wie schön das alles ist, zeigen. Also da ist auf jeden Fall etwas verstanden worden, nämlich dass die Ukraine eben jetzt nicht mehr dasteht und bitte bitte macht, sondern sagt, okay, der Himmel ist klar, wir können feuern. Und ich weiß nicht, wie lange die Russen noch brauchen, also die russische Bevölkerung, bis sie kapieren, dass das gerade ganz, ganz übel ist. Ich meine, einige Z-Blogger und einige Russen haben es ja schon verstanden. Die sind mittlerweile auch sehr vorsichtig auf Widerspruch unterwegs. Aber da traut sich natürlich keiner wirklich was zu sagen. Ich denke auch, der innere Kreis um Putin wird schon begriffen haben, dass das jetzt alles gar nicht mehr so lustig ist. Und die Wirtschaft, die kackt ja gerade vollends ab. Ich wiederhole meinen guten Ratschlag für Putin. Du musst viel Geld drucken, Wladimir, weil dann läuft's. Dann kommt alles wieder ins Reine. Also in Russland kippt alles übelst und irgendwie machen die Augen zu und sagen, ist gar nicht so. Und das wird natürlich nicht lange gut gehen. Also irgendwann rappelt's im Karton und dann werden sie begreifen. Mir geht das alles persönlich viel zu langsam. Also wenn es nach mir ginge, müsste das alles noch viel, viel schneller funktionieren. Ich weiß auch gar nicht, ob man das nicht doch noch irgendwie beschleunigen kann. Ich weiß nur, dass an so vielen Ecken und Kanten einfach nicht genug getan wird. Und da steht natürlich die Schattenflotte ganz vorne, plus die ganzen Länder, die, wie Raik gerade schon sagte, auch Türkei und so weiter, die immer noch Güter nach Russland schicken. Ich weiß gar nicht, wie man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Ja, Kriege hat es immer gegeben auf der Welt, aber dieser Krieg ist tatsächlich ohne Grund angefangen worden, also ohne vernünftig nachvollziehbaren Grund. Und da beißt die Maus ja auch keinen Faden ab. Da können Sie mir erzählen, was Sie wollen. Für mich hat der ganze Krieg überhaupt gar keinen Sinn. Also das ist Putin-Mumpitz und sonst nix. Und er stürzt damit so viele Menschen ins Verderben. Und wenn man sich mal jetzt tatsächlich anguckt, er ist gerade eigentlich dabei, Russland abzuschaffen. Weil ihm fehlt jetzt schon eine komplette Generation Nachwuchs. Plus die dann irgendwann, das ist ja noch nicht vollends ausgereift, die dann irgendwann nach Hause kommen und da richtig Alarm machen. Ich meine, jetzt sehen wir mal so hin und wieder ein Video, wo einer arschvoll toll da irgendwie durch die Innenstadt randaliert. Aber man muss sich mal vorstellen, die kommen dann millionenhaft nach Hause. Und die haben alle eine posttraumatische Belastungsstörung. Und da kümmert sich ja kein Schwein drum. Und dann werden die da richtig rumrandalieren. Und ich weiß nicht, dann wird's nochmal richtig lustig, glaube ich. Und dann wird auch die russische Bevölkerung aufmucken, weil wenn man da keinen Meter mehr gehen kann, ohne dass einem so ein Tünsel entgegenkommt, dann wird's natürlich richtig heftig. Und ich weiß nicht, aber so dumm, wie manch einer auch sein kann, eigentlich müsste Putin auch schon längst klar sein, dass er am Ende ist. Aber er kann halt nicht aus dieser Mausefalle raus, weil dann ist er weg vom Fenster. Und deswegen ist das für mich auch eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis sich da wirklich jemand aufbäumt, wenn nicht schon im Hintergrund da irgendwas im Gange ist, um den zu stürzen. Und ich möchte einfach nur noch mitbekommen, wie der irgendwann abgesägt wird oder wie er irgendwann vom Stuhl kippt oder wie er irgendwann weggetragen wird. Das möchte ich bitte noch erleben, weil, also, nochmal, ich habe mich vor 22 nicht wirklich mit dem Konflikt da beschäftigt und viele von uns glaube ich nicht. Aber wenn man sich jetzt da reingearbeitet hat, dann weiß man einfach, wo es herkommt. Und warum es passiert ist, aus so nichtigen Gründen, einfach nur weil dieses Nachbarland beschlossen hat, wir werden eine Demokratie. Und schon nimmt er sich heraus zu sagen, nein, werdet ihr nicht. Und dann wird ja immer alles darauf geschoben, dass er da zu lange im Keller gesessen hat in der Corona-Zeit und lustige Ideen gesponnen hat. Aber ich glaube ganz einfach, der ist so. Der ist von Grund auf tatsächlich böse. Und da hat auch nichts anderes Platz. Also ich habe immer noch ein Problem damit, mir Putin als Papa vorzustellen oder als Ehemann. Also all diese ganzen menschlichen Facetten, die eigentlich so Typen haben, kriege ich bei dem nicht auf die Kette. Also er sitzt eigentlich für mich nur eiskalt und allglatt da irgendwo in seinem Kreml und macht sich Gedanken, wie er andere Länder terrorisieren kann. Er hat ja eigentlich in seiner kompletten Amtszeit nie was anderes getan. Und deswegen glaube ich auch einfach, der wird damit nicht aufhören. Also egal, wie viele Gründe dagegen sprechen, gegen seine Handlungen, er wird nicht aufhören und er kann es ja eigentlich auch gar nicht. Also das ist zumindest meine Meinung zu ihm und dementsprechend denke ich, er wird irgendwann abdanken müssen und ich finde, mit 73 kann er das eigentlich jetzt schon machen, aber er weigert sich ja noch, aber irgendwann ist er halt einfach Feierabend. Raik. Raik hat wieder Debakel mit seinem Mikrofon.
Nee, man muss bloß diese scheiß Schaltfläche bei X drücken. Jetzt mal noch was anderes. Aktuell geht ja wohl dieses Ding rum, dass die Russen das Arbeitsalter runter auf 12 setzen wollen, um die Jobkrise während des Krieges zu lösen. Da geht's nicht um direkte Arbeit in den Fabriken und so einen Spaß, da geht's um die Sommerjobs. Das ist wie bei uns. Sommerjobs kannst du erst ab 14 oder so machen und die wollen es halt auf 12 runtersetzen. Natürlich ist dahinter der Grund, dass die dann irgendwo arbeiten, wo man jemand anders abziehen kann, der dann, was weiß ich, Frontfutter oder in eine Rüstungsfabrik gesteckt wird. Aber es geht nicht allgemein darum, dass das Jobalter komplett runter auf 12 gesetzt werden soll. Nur mal so als kleiner Hinweis für diejenigen, die das Ding lesen irgendwann mal. Also fallt nicht auf jede Meldung vom Telegraph und wie sie alle heißen rein. Die sind auch sehr reiserisch geworden. Ende.
Aber ich frage jetzt nochmal nach, also weiß irgendjemand oder hat jemand so Videoschnipsel von den russischen Soldaten, die sich in der Ukraine befinden? Also mich würde mal wirklich interessieren, was die zu dem ganzen Scheiß eigentlich sagen. Weil ich stelle mir das sehr übel vor, wenn man da in so einem Graben sitzt oder in so einer Deckung oder wie auch immer und da kommt einfach nichts mehr an Lebensmittel und Logistik. Das ist ja, also ich hatte mir gestern, war das gestern, weiß ich gar nicht, einen Bericht angeguckt, dass die Ukrainer eigentlich auch diese Probleme haben und auch ihre Verletzten nicht mehr bergen können. Da fahren jetzt diese Roboter und holen die. Ansonsten aber mitunter auch da tagelang in so Unterschlupfen sitzen und da wird nur noch per Drohne irgendwie Lebensmittel und so weiter abgeworfen. Aber das dürfte ja dann bei den Russen eigentlich nicht anders sein. Und wir hatten ja schon einige Russen, die da einfach abgehauen sind und die ganze Scheiße boykottiert haben. Deswegen weiß ich nicht, also ich habe im Moment leider nichts gesehen. Deswegen die Frage an euch, ob ihr da irgendetwas wisst. Konstanze.
Ja, also direkt weiß ich dazu nichts. Aber wie gesagt, man hört von vereinzelten Z-Bloggern halt, also nicht hören, aber sehen, die Lage wird da auch immer bescheidener rechts ran. Ja, das läuft auf den Zusammenbruch hinaus, mehr oder weniger. Das dauert zwar und zieht sich, wie immer, viel zu lange hin, ne? Aber in Sevastopol zum Beispiel habe ich jetzt entdeckt, das habe ich gestern sogar schon gelesen, dass da auch einzelne Lebensmittel, also die Supermärkte werden da schon immer leerer. Also der ist nicht nur Benzinknappheit. Das wird noch sich fortsetzen mit Medikamenten, anderen Sachen, die man braucht. Also wenn das so weitergeht, wird das sich zu einer humanitären Krise ausweiten. Wenn es das nicht sowieso schon ist. Aber wie gesagt, da hält sich mein Mitleid halt in Grenzen. Die hätten sich ja rechtzeitig Richtung Russland begeben können. Also richtigem Russland, völkerrechtlich anerkannte Grenzen von Russland da hin zurück. Aber direkt von den Soldaten im Moment ist nichts zu hören. Wird wohl seine Gründe haben, das werden sie unterdrücken, schätze ich mal. Da wird die Lage katastrophal sein. Ende.
Also was mich ja richtig gefreut hat, ich habe es auch gepostet, ist das Video von der Propagandatröte, Solovyov heißt er, glaube ich, der plötzlich jammert nach, wo ist China, wo ist Nordkorea, warum unterstützen sie uns nicht mit Luftabwehr, mit Flugabwehr, wo sind sie, wo sind unsere Freunde, bla 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 blub. Und das fand ich schon ein bisschen bezeichnend. Also dass ja das große Russland, was das Unbesiegbare mit dem mächtigen Militär plötzlich nach Verbündeten schreit, das ist schon irgendwie ein bisschen witzig, finde ich. Reik.
Ja gut, das hat Zelensky in dem Brief ja auch erwähnt, dass er der erste russische Präsident ist, der Pyongyang um Hilfe bittet. Sonst war es ja immer andersrum. Aber noch was, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das ging ja rum mit hier Jared Kushner und Ivanka Trump, die da sich irgendwo was für ein paar Milliarden in Albanien gekauft haben, was im Naturschutzgebiet ist, was ja denen zugeschustert wurde. Ja, die Bude dürfen sie doch nicht bauen. Da hat jetzt die so Korruptionsermittler haben da jetzt wohl diese Firma hops genommen, die das da verkauft haben und das erstmal komplett gestoppt. Und die Albaner sind seit 4 Tagen auf der Straße gegen dieses Ding. Also da ist auch der nächste Schlag gegen Trumps Korruptionsimperium unterwegs gewesen. Und das finde ich so geil, dass die eben sich nicht in einem Naturschutzgebiet eine Villa hinbauen können. Sollen ihr Scheiß Mar-a-Lago nehmen. Apropos Mar-a-Lago, muss ich jetzt mal in der Geschichte ausholen. Sezessionskrieg, also Bürgerkrieg USA, kennen ja alle, ne? Und ihr kennt ja mit Sicherheit alle auch den großen Friedhof Arlington, der Militärfriedhof, wo die ganzen Begräbnisse stattfinden. Der ist übrigens Privatgelände von Robert E. Lee, einem General gewesen, der die USA verraten hat, auf Seiten der Südstaaten gekämpft hat. Und dann haben sie das Ding denen weggenommen und da haben sie Arlington draus gemacht. Was macht man eigentlich mit Trumps Mar-a-Lago? Was bauen wir dorthin? und wenn wir es konfisziert haben, wenn er als Verräter abgestempelt wurde. Hat jemand Ideen? Ich sammle gerne.
Im Zweifelsfall immer ein neues McDonald's. Das ist kann man immer überall gebrauchen. Also, weiter geht es mit der Konstanze.
Ja, die Nummer da mit Albanien, da waren wirklich Massenproteste in Albanien. Ich habe da Aufnahmen gesehen. Das ist natürlich in gewissen Kanälen ordentlich verbreitet worden. Und dann hatten die auch vor, die Trumps, also da, die halbe Welt verschwört sich da jetzt streckenweise gegen Trump, ne? Da wollten sie in Australien irgendwo auch einen fetten Trump-Tower hinbauen. Und da hatten sie auch einen zwielichtigen Immobilienmakler in Australien. Das Ende vom Lied war, es ließen sich aber in Australien selber einfach keine Ingenieure oder Architekten finden, die da, da will keiner was mit Trump in Verbindung gebracht werden. Dann in Serbien, in Belgrad, war auch irgendwie geplant, also da hatte Trump, wollte sich da auch niederlassen mit irgendeinem Trump Tower. Und das ist wohl auch in die USA gegangen. Also, ja, der stößt immer mehr auf Ablehnung. Beziehungsweise sieht man, wenn man sich mit Trump zusammentut, in irgendeiner Form, dass der eigene Ruf massiv beschädigt wird. Und von daher, ja, bitte weiter so. Immer weiter so. Aber das Wichtigste wäre jetzt, dass halt wirklich dann demnächst mal die Demokraten die Mehrheit in beiden Häusern kriegen. Und dann dieser Trump da endlich abgesäbelt wird, beziehungsweise der eine lahme Ente wird, so auf Deutsch. Und dann, ja, mal gucken. Aber, ja, der kriegt immer mehr Gegenwind. Sie haben sich ja gegen diesen komischen, der hatte doch da seinen Schwarzgeldfonds sich zusammenbasteln wollen, 1,8 Milliarden. Um die Stürmer vom Kapitol da irgendwie zu bezahlen, ne? Das ist jetzt wohl erstmal auf Eis gelegt, weil es da eben so viel Gegensturm gab und da haben sich auch mehrere Republikaner direkt gegen ausgesprochen. Vor allen Dingen die ja jetzt bei den Vorwahlen mehr oder weniger in den Hintern getreten hat, die revanchieren sich jetzt natürlich. Da hat Trump halt vergessen, dass er die ja noch ein paar Monate an der Hacken hat bis zu den Zwischenwahlen. Jetzt haben die natürlich nichts mehr zu verlieren und darum könnte es sein, dass jetzt mal öfter irgendwelche Sachen halt eine knappe Mehrheit zugunsten der Demokraten ausgeht, weil da ein paar Demokraten mit drüber schwappen. Der macht sich im eigenen Haus so viel Feinde mittlerweile. Also es dauert zwar auch, aber auch den seine Macht ist da langsam am Bröckeln, weil er sich das selber da völlig versaut. Ende.
Also wenn man das alles so hört, ne, was da so links und rechts passiert, dann könnte man meinen, das wäre hier ein Space voller Comedy-Talente. Und letzten Endes, unterm Strich, muss man dann zugeben, wir reden gerade über den amerikanischen Präsidenten. Ist schlimm, oder? Alex. Alex hängt wieder in Rabatten oder auf der Terrasse. Alex VB.
Hi, nee, ich häng in einer Tabelle.
Ja.
Die Raffinerieübersicht, das ist irgendwie alles Murks inzwischen. Irgendwas wollte ich sagen, ich habe keine Ahnung mehr was. Oder da wollte ich irgendwas dazu sagen. Ach ja, ging um die Verluste, so Ukraine, Russland. Ja, also das, was Reik gesagt hat, sehe ich genauso. Also ich vermute auch, in diesem Zelensky-Brief stand ja drin, selbst wenn wir 5.000 bis 6.000 Tote haben, oder wenn das so das Verhältnis 1 zu 5, 1 zu 6 ist, was dann ja so auf 5.000 bis 6.000 ukrainische Tote und Ausgefallene hindeuten würde, würden wir um jeden trauern. Das ist für mich eher so ein Zeichen, dass da auch tatsächlich gemeint ist, wir haben gar nicht so viel. Also, dass es eher so ein Verhältnis ist, dass sie um die 2.000, 3.000 haben. Ja, natürlich, die Ukrainer haben auch die Probleme, ihre Verletzten zu bergen. Aber die sind dabei relativ machen sie dazu relativ wenig, zeigen sie. Das hat wahrscheinlich auch den Grund, um die Techniken und Taktiken gar nicht erst zu verraten. Das, was die Russen gar nicht so auf dem Silbertablett geliefert bekommen, können sie auch gar nicht angreifen so einfach, sondern müssen es selber herausfinden. Man sieht aber auch von den Ukrainern relativ wenig Videos, dass da wirklich viele Verletzte liegen. Man hört ab und zu die Berichte, dass sie da lange drin sind, aber die haben relativ gut ausgestattete Befestigungen. Und ich vermute auch, dass in vielen der Stellungen, die zwar relativ klein sind und dünn bemannt sind, aber auch entsprechend viel Sanitätsmaterial liegt, dass die Soldaten entsprechend ausgebildet sind, um verstärkt Sanitätsdienste leisten zu können. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da eine oder Videoverbindungen auch existieren, dass Ärzte aus dem Hinterland die Frontsoldaten mit der Ausstattung, die sie da haben, anleiten können, viele Verletzungen erstmal so weit abzuarbeiten, dass die Soldaten im Endeffekt gerettet werden können. Das ist natürlich alles andere als schön, das ist auch schmerzhaft. Und ich denke mal, wenn man da in einem Graben liegt und verletzt ist oder in so einer Stellung und dann über Wochen da auch liegt, vielleicht also in eine oder zwei und nur notdürftig versorgt wird, das ist schon in einem Krankenhaus unangenehm. In einer Stellung, wo Leute nicht hochspezialisiert medizinisch ausgebildet sind, ist es wahrscheinlich sogar deutlich schmerzhafter. Aber ich habe das Gefühl, dass die Ukrainer ihre Leute da trotzdem relativ gut rausbekommen und dass das Verhältnis zwischen Toten und Verwundeten bei der Ukraine im positiven Bereich ist. Das heißt, ich gehe eher von einem Verhältnis zwischen Toten und Schwerverletzten, das heißt die, die längerfristig ausfallen, teilweise auch wiederkommen können, von 1 zu 2, 1 zu 3 trotzdem immer noch aus, während bei den Russen ist es genau andersrum. Auf einen Verletzten kommen 2 Tote, wird geschätzt. Tendenziell würde ich sagen, es könnten sogar inzwischen 3 sein. Die Sache ist, die Ukrainer legen diese Befestigungen an und ziehen sich irgendwann daraus zurück. Das heißt, sie können rechtzeitig alles, um die Soldaten möglichst lange am Leben zu halten, möglichst gut auch zu versorgen, ranbringen in einer Zeit, wo es noch relativ ungefährlich ist. Die Russen müssen vorrücken und können das gar nicht alles mitschleppen, heranschaffen. Und ich denke mal, da dürfte auch dieser große Unterschied dann herkommen. Ende.
So, wenn mich nicht alles täuscht, hat der Gormulus auch was zu sagen.
Ja, ich wollte, hallo erstmal. Zum Thema Evakuierung, da gab es auch heute wieder, ja, nicht direkt Evakuierung, aber Leichenbergung, gab es auch heute wieder ein relativ unschönes Video auf Twitter, wo die einen, ich glaube, das war aus einem Apartment rausgezogen haben und das war, ich glaube, alles nur noch schwarz. Also die Person, die Überreste. Das war unschön. Zum Thema Trump. Das war nicht nur ein Naturschutzgebiet. Die haben, wenn ich das richtig verstanden habe, direkt auf der Insel auch noch so ein paar alte, schöne Bunker von der albanischen Armee gehabt. Fragt mich nicht, was die damit machen wollten. Food for thought, ne? So viel dazu. Das war nur eine kleine Anmerkung von mir dazu.
Alles klar, danke dafür. Und der Reik ist dran.
Ja, was Alex zur Versorgung der Verwundeten gesagt hat, gehe ich stark davon aus, dass es diese Videoschalten definitiv gibt. Die Ukrainer sind da ja sehr gut ausgestattet mit Kommunikationstechnik, Starlink und wie sie nicht alles heißt. Und wir wissen ja auch teilweise, wie sie Leute evakuieren mit den Bodendrohnen, die 2 Leute tragen können und so ein Spaß. Und dass die Ukrainer da gut sind, wissen wir über Berichte von Soldaten, die mit schwersten Verwundungen noch in ihrer Stellung ausgeharrt haben, versorgt waren und trotzdem weiter kämpfen konnten. Also von einem weiß ich, da war es sogar, glaube ich, ein Lungendurchschuss, der noch in der Stellung noch ein paar Tage oder mehrere Tage war und sogar noch mitkämpfen konnte. Und das kannst du zwar unter Schmerzen, ich meine, ich denke, die werden auch ordentlich an Schmerzmittel rankommen dort bei der Armee, unter Schmerzen aber nicht tun, wenn du nicht ordentlich versorgt werden kannst. Und da das spricht dafür, dass die Ukraine da einen sehr hohen Wert drauf legt, für die verwundeten Erstversorgung, dass da extrem gut ausgebildet wird, beziehungsweise halt wirklich per Videoschalte geholfen wird. Anders geht das gar nicht. Also, und da ist halt, also da hohen Respekt vor den Jungs und Mädels, die die Sanitätsdienste in der Ukraine durchführen. Ich meine, es gibt sehr viele Berichte von Freiwilligen, die dort in den Sanitätsdienst gegangen sind. Wir haben ja auch sehr viele leider schon verloren. Ich meine, die Bilder gingen immer wieder auf Twitter rum, darunter ja auch mehrere Deutsche, Belgier, Franzosen und wie sie alle heißen, die wirklich im Sanitätsdienst ihr Leben verloren haben, weil sie dort helfen wollten. Also das heißt auch nicht, dass die warten, bis die zu ihnen kommen, sondern die sind halt bei den Jungs, die das brauchen. Also da legt, wie gesagt, die Ukraine legt da sehr viel Wert drauf, die Verwundeten bestmöglich zu versorgen im Rahmen der Möglichkeiten, wie es halt an der Front geht. Und da Hut ab davor, dass das immer noch so durchgezogen wird mit der Versorgung, weil irgendwann fangen Armeen an, wenn sie im Krieg sind, die Verwundetenversorgung zu vernachlässigen, so ab einer bestimmten Verwundungsgrad, und die dann einfach sich selbst zu überlassen, weil die Ressourcen gar nicht mehr da sind. Und dass diese Ressourcen aufgewendet werden, spricht wieder für die Ukraine, dass sie halt den Russen haushoch überlegen sind, weil den Ukrainern ist jedes Leben wichtig und sei es noch so schwierig, denjenigen zu retten, und die Russen, denen ist es einfach egal. Und ja, Gormulus, ich habe das Video auch gesehen, also ich sag's gleich, guckt's euch nicht an, wenn ihr ein schwaches Gemüt habt. Das war wirklich ein Apartmentblock und die haben dort eine Leiche evakuiert und der Leichensack, der war nicht voll. Ende.
Ich muss gerade so zurückdenken an die Anfangszeit, wo wir auch noch alle ein bisschen dumm waren. Und ich erinnere mich an einen Tag, wo die Russen irgendwie tote Ukrainer gefunden haben und haben denen ihre Medipacks aufgemacht und sind dann ausgerastet, weil die stinkesauer waren, was die Ukrainer alles in ihrem Medipack haben. Und dann haben die gezeigt, was die Russen in ihren Medipacks haben. Ich glaube, eine Aspirin, irgendwie einen Strick, um irgendwas abzubinden, und vielleicht ein paar Pflaster. Und ich glaube, ein paar Hustenbonbons waren dann noch bei. Also das war, glaube ich, schon von Anfang an immer so, dass den Russen ihre Leute scheißegal waren. Und der Chris ist dran.
Ja, servus. Also ich muss mich zuerst mal beschweren irgendwie, dass hier ein Space zu Bürozeiten stattfinden wird. Ich würde gerne mal mit einem Manager sprechen hier. Ist der Martin gerade da?
Nein, der Martin ist auch ganz und gar nicht der Manager. Und Katinka hat sich auch schon beschwert, was sind das hier für Uhrzeiten? Ja, Leute, ich muss euch prüfen, ob ihr immer up-to-date seid, ob ihr immer in der Lage seid, ganz schnell umzuschalten und zack, spontan Space. Also eigentlich habe ich zur Konstanze gesagt, wir fangen mal an und gucken, was draus wird. Und irgendwie haben wir jetzt tatsächlich einen ausgewachsenen Space, finde ich gut. Dankeschön dafür. Wir müssen nur noch überlegen, wer heute putzen muss, aber alles andere ist unter Dach und Fach. Chris, du bist dran. Gut.
Ich habe mir jetzt auch 20 Minuten genommen irgendwie und muss jetzt leider euch auch hier ein bisschen in die Parade fahren. Ich roll mal rückwärts auf. Albanien, Gormulus, das mit den Stellungen der, also mit den alten Bunkeranlagen in Albanien. In Albanien kannst du keine 100 Meter gehen irgendwie, ohne über eine solche Bunkeranlage zu stolpern. Das ist, ja. Lest mal auf Wikipedia nach oder guck auf YouTube, da gibt's zig Videoberichte drüber irgendwie. Also diese Rundbunker findest du überall. Zurück zum Eigentlichen. Es wurde anscheinend ja, ich habe jetzt auch zu spät eingeschaltet. Ich habe mir das gerade vom Reich kurz erzählen lassen im Hintergrund. Dass mit der Wahl in den USA zum Ukraine, also zum Verteidigungsbudget-Bill, das ist zwar schön, dass der im Kongress durch ist, im Senat wird er es wahrscheinlich nicht schaffen. Ne? Da sind die Mehrheiten im Moment anders. Die sehen nicht so aus, als ob das da durchgehen würde. Deswegen bitte hier keine Hoffnung reinlegen. Das Zweite ist irgendwie das, was jetzt, der Reik hatte mir das gesagt, ihr seid wegen der Omar, habt ihr das nochmal zum Thema gemacht. Reik hat mir auch gesagt, irgendwas er dazu hier erwähnt hat. Nein, die Ilhan Omar macht schon seit 2022 diese Abwehrhaltung. Ihre Begründung ist dabei immer irgendwie, es wären ja russische wie ukrainische Zivilisten von diesem Krieg von diesem Krieg betroffen und eben dann auch von den Geldern, die der US, die die USA bereitstellen würden. Und deswegen stimmt sie da nicht zum ersten Mal mit Nein. Also von daher, das ist eine Sarah Wagenknecht leicht aus den USA. Gut, das nächste ist irgendwie zu den Zahlen hinsichtlich Zelenskys offenem Brief. Drei Sachen dazu. Der Brief ist nicht an Putin gerichtet. Der Brief ist an die russische Öffentlichkeit gerichtet und an die ukrainische. Und der dritte Empfänger dieser ganzen Geschichte ist tatsächlich der Westen. Ja? So, deswegen diese Zahlen, die darin genannt worden sind, auch die Zahlen der Gefallenen, muss man in diesem Kontext betrachten. Ich halte sie für nicht für zu hoch gegriffen. Und wer die medizinischen Strukturen in der Ukraine kennt, und auch weiß, dass die Ausbaustufen der Stellungen, Verteidigungslinien, der Logistiklinien, der Evakuierungsrouten etc. Und der Ausstattung dazu, ich sag mal, in bestimmten Teilen gut sind irgendwie, in dem überwiegenden Teil so lala und in doch viel mehr als uns lieb ist, eher ziemlich schlecht sind. Deswegen, da darf man sich, glaube ich, auch nicht verleiten lassen zu denken, dieser Krieg wäre irgendwie halbwegs klinisch rein. Ein Verhältnis von 1:5 halte ich schon für saugut. Ja, für saugut. Und für mich auch für zu gut. Der andere Punkt ist, wenn Zelensky diese Zahlen nennt, dann muss er natürlich selbst abwägen, was gebe ich damit preis, weil jede Information ist eine Information für den Gegner und auch für dessen Propaganda. Es ist aber auch eine Zahl für die eigene Bevölkerung. Und deswegen eine Zahl von 1:5, wenn er 1:5, 1:6, wenn er die so in diesen Brief hineinschreibt, muss ich sogar davon ausgehen, dass die Zahl zu niedrig gegriffen ist. Weil er damit ansonsten vielleicht die eigene Bevölkerung in Aufruhr bringt oder noch weiter verunsichern würde, die noch mehr Angst um ihre Angehörigen hätten und damit die Mobilisierungsproblematik in der Ukraine noch schlimmer werden würde. Die Zahlen können noch besser sein, ja? Aber ich gehe persönlich davon aus, dass er, ich sag mal, leicht geschönte Zahlen präsentiert hat. Von daher ist es Krieg. Es gibt sehr viele Tote. Die medizinische Versorgung im Hinterland irgendwie und auch das, was wir auf der Evakuierungsroute schaffen inzwischen mit der medizinischen Ausbildung, die in der Ukraine stattfindet, die halte ich für deutlich besser als das, was in Russland passiert. Das sieht man auch daran irgendwie, dass in Russland 2/3 aller Opfer tot sind und circa nur 1/3 überlebt irgendwie und davon eben, die nicht mal mehr in den Rückraum geführt werden zur eigentlichen Therapie und Rehabilitation zum größten Teil, sondern die eben einen Drehtüreffekt haben, zurück zum Bataillonskommandeur und der gibt ihnen dann eine Laufstütze irgendwie und schickt sie wieder nach vorne. Das passiert auf ukrainischer Seite nicht. Und das macht, glaube ich, einen ganz großen Unterschied darin aus, irgendwie wie viele von unseren Ausgefallenen, weil darum geht es ja in diesen Zahlen, es geht nicht um nur Tote oder nur Verletzte, sondern es geht um welche, die zumindest für einen längeren Zeitraum, also sprich, die nicht nach einer Woche wiederkommen und am Kampfgeschehen teilnehmen können. Und da denke ich, ist die Ukraine deutlich besser aufgestellt, auch die medizinische Versorgung im Hinterland deutlich besser aufgestellt, die Rehabilitation besser aufgestellt. Von daher kommen unsere Leute mit deutlich besserer Physis und mentaler Kapazität zurück an die Front. Und deswegen sind unsere Verluste, was Tote angeht, da sind unsere Zahlen natürlich deutlich besser. Aber wir reden bei diesen 30.000 im Monat, beziehungsweise 1:5, reden wir von denen, die kampfunfähig wurden, nicht die, die tot sind. Und wie gesagt, bei uns, glaube ich, ist die Erholungsrate deutlich besser auf der ukrainischen Seite. Bei den Russen können wir das, glaube ich, alles mehr oder weniger abschreiben. Ja, also aus den Büchern entfernen. So, irgendwas wollte ich noch. Ich habe den Faden verloren. Es tut mir leid. Ich höre jetzt noch 5 Minuten zu und dann muss ich auch nochmal holen.
Ja, alles klar. Okay.
Und dann ist wieder, nein, so machen wir das nicht. Aber du bist jetzt trotzdem dran.
Ja, also Chris, in dem Brief war dieser Zahl, dieser Wert 1:5, 1:6 auf die Verluste im Vergleich zu Russland bezogen, also russische Verluste in Bezug auf ukrainische. Da ging es nicht drum, wie wie das Verhältnis innerhalb der ukrainischen Verluste ist zwischen Ausfällen und Toten. Und das muss man, denke ich mal, auch nochmal unterscheiden. Und da gibt's halt viele Punkte. Ja, es ist natürlich alles Mutmaßungen. Und natürlich verfolgt Selenskyj auch ein Ziel damit. Und es ist halt nicht klar, welches. Das können wir alle nur vermuten. Will er damit, so wie er es geschrieben hat, die eigenen Leute nicht verunsichern, weil doch das Verhältnis zwischen russischen Verlusten und ukrainischen Verlusten 1:3 ist, also schlechter, oder ob es tatsächlich, ohne zu viel zu verraten, dann doch besser ist, bei 1:7, 1:8, 1:10 liegt, jetzt mal sehr hoch gegriffen, hängt auch damit zusammen, wer hat wie viele Soldaten wo und. Weil wenn die Ukraine deutlich weniger Soldaten einsetzt und die Russen aufhält und die ganzen Drohnen quasi die Russen ausschalten, dann hat man natürlich ein besseres Verhältnis zwischen den Armeen an Verlusten. Ich denke mal, das hauptsächlich Relevante ist, dass man auch immer betrachtet, wie groß sind die Bevölkerungen. Die Ukraine hat ungefähr 40 Millionen Bevölkerung, so grundsätzlich. Während Russland sprechen wir ja über offiziell 140 Millionen, wobei das wird von fast allen ja angezweifelt und die Schätzung, tatsächliche Bevölkerungsgröße Russland wird ja geschätzt so zwischen 110 und 125 Millionen. Also muss eigentlich das Ziel sein, dass ein Verhältnis ein ukrainischer Verlust, egal ob tot oder verwundet, auf mindestens 3 russische Verluste kommt. Und in dem Zusammenhang, denke ich mal, müsste man diese Zahl am ehesten sehen, dass Selenskyj damit zeigen will, hier, ihr verliert eure Männer in einem zu großen Maßstab zu uns, um uns überhaupt schaffen zu können. Euch geht's eher die Personalressource aus. Ende.
Ich bin so zwischendurch auch wirklich mal mit meinem Kopf, also wie gesagt, bei mir ist ja immer dieses Kopfkino so, und worüber man so jetzt im Moment gar nicht so nachdenkt, weil der Krieg natürlich noch im vollen Gange ist, ist immer, dass ich mir vorstelle, wie das da überhaupt alles ist. Die Natur ist im Eimer, die Tierwelt ist im Eimer, es liegen Leichen überall rum, das muss ja stinken wie Hulle. Dann Minen überall, also das ist so das, wo man ja eigentlich selten drüber spricht, aber das kommt ja alles noch obendrauf. Und die Russen lassen ja ihre Toten sowieso scheinbar da irgendwie in dem Straßengraben vergammeln. Also wenn ich mir das alles noch mit vorstelle, dann weiß man, dass das noch mal eine Stufe ist, die so einen Krieg unendlich schlimm macht. Ich finde das ja auch immer etwas befremdlich, wenn dann immer gesagt wird, da hinten in dem Wald sitzen die Russen und man guckt und da stehen nur noch irgendwie so verkohlte Zahnstocher, schwarze, die mal irgendwann sicherlich ein Wald waren, ganz, ganz ohne Frage. Aber das ist so das, was man jetzt, wenn man so drüber spricht, eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hat, aber was natürlich auch noch extrem dazukommt. Chris?
Ja, drei Sachen wollte ich noch irgendwie. Zum einen, Alex hat mit vielem recht. Bei der Zahlenbasis gehe ich allerdings tatsächlich davon aus, dass Selenskyj von der gemischten Rate gesprochen hat, irgendwie also Verletzte und Tote. Also das, was wir als Verluste immer beschreiben. Ansonsten würden wir auch von Toten oder von Verletzten reden. Und bisher haben wir in den Statistiken eigentlich immer von Verlusten gesprochen und haben damit diesen Mix gemeint. Deswegen glaube ich, dass Selenskyj auch den meint. Aber selbst wenn nicht, reden wir zumindest von einer gleichartigen Datenbasis, ob das jetzt 30.000 Tote mit 1:5, 1:6 oder so. Ich sehe, wir sind da auf einer Linie. Ich sehe schon, Alex. Die andere Geschichte war, habe ich jetzt gerade vergessen, aber noch eine war, die wurde vorhin angedacht mit der Schaltung von Live-Links aus Stabilisierungspunkten oder ähnlichem zu Spezialisten zur weiteren Behandlung. Das gibt es schon seit 2023. Das haben wir mit eingeführt. Wir haben hier in Deutschland dementsprechend Spezialisten gesucht, die insbesondere Ultraschall- und Röntgenbilder beurteilen konnten, im Nachgang dann auch mit Kardiologen. Das ist in sehr vielen Stabilisierungspunkten realisiert worden. Aufgrund EW wird das bisweilen aber tatsächlich oftmals ein bisschen schwierig, weil das sind große Datenmengen, die darüber gehen. Und da ist es dann immer die Fragestellung, inwieweit verlässt man sich auf die Verbindung mit einem Spezialisten irgendwo, sage ich jetzt mal, oder muss derjenige vor Ort irgendwie das wirklich in der Hand haben und einfach auch abgesetzt davon alleine komplett durchdiagnostizieren oder arbeiten können. Aber das gibt es. Das haben nicht alle, aber es haben doch schon einige. Gut. Und ich habe, wie gesagt, das Ding in der Mitte habe ich jetzt vergessen. Leo, schöne Grüße mit meinem Faden. Ende.
Ja, bald kommt der Winter. Alex.
Ja, du hast ja eben angesprochen, so wie es aussieht. Und das hatte Chris wunderbar beschrieben. Also wunderbar ist was anderes, aber ganz gut beschrieben. Es ist schmutzig. Und je nach Wetter ist es staubtrocken, schlammig. Man hat Ungeziefer da, Ratten und alles. Überall hat man halt Sprengstoffreste, eigene oder fremde. Man hat Minen, nicht explodierte Teile und. Es ist einfach nicht schön. Man hat überall Trümmer. Das, so wie du es beschrieben hast, mit diesen Baumresten. Und man muss auch ehrlich sein, es ist überall irgendwas Blutiges. Nicht unbedingt nur Menschenblut, sondern auch Tiere, die einfach mit getötet werden. Das heißt, man hat eine sehr hohe Seuchengefahr da drin. Das ist schon nicht gerade schön und das kann einem auch ordentlich zusetzen. Und das können wir uns hier eigentlich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Also wenn man mal so ein bisschen diese alten Videos vielleicht sieht, so aus dem Ersten Weltkrieg, von Stellungskrieg in Frankreich, wie das da aussieht, mit diesen Übersichten und wie die Gräben aussahen und alles. Das ist 1:1 das Gleiche heutzutage. Und das ist alles andere als schön. Und da wird die Ukraine auch noch die nächsten 20 Jahre sicherlich die Soldaten, die da vorne das erlebt haben, und auch die Helfer therapieren müssen und massiv psychologisch unterstützen müssen. Das ist also, das sind sicherlich Eindrücke, die man als normaler Mensch, zivilisierter Mensch in der heutigen Zeit kaum ertragen kann. Und die Ukraine macht da schon relativ viel. Ich weiß nicht, 22, glaube ich, war das, Ende 22, gab es ein Video, das fand ich ganz toll. Da wurde eine mobile Wäscherei-Sauna-Kombination, schön, da flog das Handy, vorgestellt, die irgendwer, ich glaube Finnland oder so, oder aus Finnland kam das, gespendet hat, um dann in Frontnähe den Soldaten, wenn die da aus ihren Stellungen gekommen sind und ihre Woche Erholungszeit oder sowas hatten, eine gewisse Fürsorge zukommen zu lassen, dass sie sich reinigen können, dass sie sich auch kurz entspannen können. Einfach, dass es dieser psychologische Effekt ist ganz wichtig und da wird, denke ich mal, auch weiterhin viel gemacht. Bei den Russen, die sitzen das einfach aus und da sehen wir, dass dann diese traumatisierten Leute einfach quer durch Russland rennen und das wird für Russland noch ein Riesenproblem werden. Bei der Ukraine hingegen sehe ich, dass da auch jetzt schon viel gemacht wird. Es gibt ja auch Austauschprogramme, dass die Leute auch mit ihren Familien hier nach Deutschland kommen können, hier betreut werden, ein bisschen runterkommen können von dem Erlebten und halt auch entsprechende psychologische Behandlung haben. Und das ist ganz wichtig, um die Langzeitfolgen fürs gesamte Volk möglichst gering zu halten. Ende.
Ja, das war mir halt auch mal wichtig, dass man das mal so mitbedenkt. Also es ist immer sehr abstrakt. Die einen reden immer über das Militärische, die anderen reden über das Politische. Aber was dazwischendurch noch passiert, das sind ja auch noch mal Dinge. Also wie du schon gesagt hast, auch danach wird es ja noch Jahre dauern. Also man hat immer so diese utopische Vorstellung, so wenn donnerstags der Krieg zu Ende ist, dann können freitags die Kinder wieder auf den Spielplatz. Genau das ist eben der Punkt, wie es nicht funktioniert, weil überall noch Minen liegen oder Munition, die nicht hochgegangen ist. Das muss erst alles abgesucht werden. Dazu kommt, Fauna und Flora hat, glaube ich, übelst wirklich was mitbekommen, was dann erst alles wieder aufgebaut werden muss. Die ganze Landwirtschaft ist im Eimer, also das ist ja das, was man sich zu dem ganzen Elend, was sowieso schon da herrscht, auch alles noch mit vorstellen muss. Und ich glaube auch, dass einige Leute sich das hier nicht in ihren kühnsten Träumen vorstellen können. Und darum macht es mich auch immer stinkesauer, wenn dann AfD oder die Watniks oder was weiß ich mir dann erzählen wollen, da ist ja gar kein Krieg in der Ukraine oder so schlimm ist das alles nicht. Die möchte ich dann gerne mal dahin schicken. Also ich weiß nicht, wie du schon gesagt hast, die haben ja dann auch immer so Extremwetter. Also mal ist es so trocken, dass es staubt und dann ist es wieder so matschig, dass man kaum vorwärts kommt. Und wenn man dann da in diesen Gräben hockt, der ganze Scheiß, die Ratten, der Müll, die Grabenfüße und. Sven hatte das ja auch mal hier erzählt von Lift Ukraine, dass die Soldaten selber sich auch schon solche Sauna-Anhänger gebaut haben, weil sie halt kaum nach Hause kommen und das dann einfach wirklich auch für sich brauchen, da mal runterzukommen und mal abzuschalten. Das ist mega wichtig. Also Sven hat ja schon gesagt, also man merkt sofort, wenn solche Einrichtungen vorhanden sind, also so Duschen, mobile Duschen oder so, merkt man das sofort an dem Zustand der Leute, die da in diesen Gräben hängen. Das macht schon eine Menge aus. Und das ist ja das, was man alles noch mitbedenken muss. Plus, ich sag mal, in den Häusern, wenn man da manchmal sieht, wenn die da reingehen, das sieht ja dann so aus, als wenn vor 3 Minuten jemand da gegangen wäre, die ganzen Lebensmittel, die da vergammeln und dann eben die Ratten dabei und das ist, also ich stelle mir das ganz katastrophal vor. Raik?
Ja, also zu dem Thema möchte ich auch noch was sagen. Da ist wir haben ja jetzt noch teilweise Munitionsfunde aus dem Zweiten Weltkrieg bei uns in Deutschland. In Frankreich finden sie noch Munitionsfunde aus dem Ersten Weltkrieg, teilweise, wenn sie Felder umgraben. Und es gibt auch noch mehrere große Minen, also angelegte Stollen mit Sprengstoff, die in Frankreich noch existieren. Da ist vor 20 Jahren einer hochgegangen auf einem Feld von einem Bauern. Zum Glück kann er zu Schaden gekommen, aber da war dann erstmal so ein 30 Meter breit Durchmesserloch, ne? Also das ist immer ein Thema, dass sowas gefunden wird. Vietnam, ganz großes Problem, da noch die Munitionslast von unexplodierten Sprengstoffen. Also das hört man ja weltweit das wieder. Deswegen gibt's ja auch diese weltweiten Initiativen, die Leute ausbilden, wie man mit solchen Dingen umgeht. Gerade Afrika ist da viel und in Asien, Südostasien vor allem, wo sowas sehr groß ist von NGOs, die dorthin gehen und helfen, die Kinder ausbilden, dass sie da vorsichtig sein müssen, wie man sich verhält und hast du nicht gesehen. Also das ist ein riesengroßes Problem, die Kriegsaltlasten. Und das sieht man ja auch in der Ukraine, dass jetzt auch die Natur sich daran anpasst teilweise. Ich meine, wir haben alle schon die Bilder gesehen von den Vogelnestern, die ukrainische Soldaten finden und die sind aus Glasfaserkabeln gebaut, weil es halt die einfachste Ressource für die Vögel ist, ne? So, und jetzt möchte ich aber mal wieder was Witziges bringen. Ich bin ja so ein Waffener, so Militärgerät und so. Und wir kennen ja alle diese tollen Namen, die dann immer durch die Gegend geschmissen werden. Tomahawk und hast du nicht gesehen. Darum geht's mir aber nicht. Aber mir geht's eher um die bunkerbrechenden Varianten, die immer eingesetzt werden. Die heißen bei den Amerikanern GBU, bei den Russen heißen die FAB und wie sie alle heißen. Die Ukrainer haben jetzt eine kleine Munition entwickelt. Die ist jetzt nicht so groß, die ist die einen halben Meter lang sein. Aber die ist ja wohl auch als Penetrating Bomb, also als durchdringende Bombe gedacht für Stellungen. Und die Ukrainer sind ja, was die Namen angeht, immer so witzig. Die halt nennen das ja wie ein Weißbrot, so eine Rakete, was die Russen nicht aussprechen können. Dann nennen sie ihren Marschflugkörper Flamingo. Dann benutzen sie eine interkontinentale Cessna. Und jetzt diese kleine Bombe, die sie da gebaut haben, die haben die eiskalt, und jetzt bitte haltet euch fest, Enel Panischer genannt auf Kyrillisch. Also mal ernsthaft, die Ukrainer, egal wie schlecht es denen geht, ihren Humor verlieren die einfach nicht. Ich meine, die haben ja auch schon für die Drohnen, haben die ja auch schon Dildos dran geschraubt, die explodieren und so ein Spaß. Also und was ihr jetzt gesagt habt mit dieser Sauna, ja, die ukrainischen Soldaten sind auch sehr erfinderisch. Wenn die eine Waschmaschine brauchen, dann klauen die nicht, die bauen die sich selber. Und wie die das machen, ist auch genial. Die nutzen solche 10, 20 Liter Kanister von Wasser, machen da oben wie ein Loch rein, dass sie die Klamotten rein ballern können. Wasser rein, Spülmittel rein, Pickup aufgebockt, die Antriebsachse, das Ding da dran gepackt mit zwei Spanngurten und dann einmal Vollgas. Die waschen ihre Wäsche so, teilweise in den Stellungen, wenn sie dazukommen. Also Einfallsreichtum hoch 10, nur um ein bisschen Normalität zu haben. Also ehrlich, die Ukrainer, was das angeht, sind da echt sehr weit vorne, sich um ihre Soldaten zu kümmern und die Erholungspausen, wenn möglich, auch so angenehm wie möglich zu machen. Ende.
So, meine Güte, meine Mutter ruft die ganze Zeit an und ich kann jetzt nicht rangehen, weil es ist Space. Mann, also wirklich, das muss man doch wissen. So, der Chris hat noch was zu sagen. Wollte der nicht eigentlich los? Irgendwie? Na, nun nimm doch den Chris auch an. Chris, wo ist er denn jetzt hin? Ist er da wieder? So, jetzt haben wir den Chris. Chris, bitteschön.
Oh, bin ich jetzt drin oder bin ich nicht drin?
Jetzt höre ich dich.
Gut, ich bin gerade nur aufs Handy umgesprungen. Deswegen bin ich wahrscheinlich rausgefallen und kam dann neu hoch. Ich wollte aber eigentlich gar nicht erst konkret sprechen.
Meine Güte, also hier ist was los. Ich bin gerade völlig aus der Fassung, weil meine Mutter nicht aufhört, hier anzurufen. Die habe ich jetzt erstmal an Martin weitergeleitet, soll der sich damit rumschlagen. Ja, also den Humor der Ukrainer zwischendurch finde ich auch immer wieder geil. Ich feiere den auch hart. Ich weiß auch, also mit den Flamingos, das ist auch irgendwie, ich danke denen da so dermaßen für, weil man das so schön umwandeln kann in Memes und in Videos und was weiß ich. Also Dankeschön nochmal dafür. Weil GU ist jetzt, was soll man da machen? Also das ist ja für nichts gut. Aber das ist, wenn ich so an den Anfang denke des Krieges, ich versuche mir auch immer noch vorzustellen, wie das an dem ersten Tag gewesen sein muss für die Ukrainer, weil es kam ja quasi, ja, natürlich schon mit Vorwarnung, aber andererseits auch aus dem Nichts, als auf einmal diese Hubschrauber über die Ukraine geflogen sind und dann ging es los und das morgens, als die Leute noch in ihren Betten lagen und geschlafen haben. Ich stelle mir das so schlimm vor, weil in dem Moment eigentlich dein komplettes Leben nicht mehr existiert. Also alles, was du bis dahin hattest an Träumen, an Zukunftsvisionen, an irgendetwas ist weg und zwar von einer Minute auf die andere. Und wenn man jetzt diese ganzen Sachen mit einberechnet, wo wir jetzt auch drüber gesprochen haben, also dass die Tiere weg sind, dass die Natur weg ist, die Landwirtschaft, die ganzen Zukunftsträume, die Kindheiten, all das, was einem da genommen wird und das in der heutigen Zeit, dann wird man doppelt sauer. Weil in der heutigen Zeit sollte die Menschheit eigentlich so weit sein, dass sie begreift, dass Kriege eigentlich zu gar nichts führen und die Lösung für nichts sind. Und deswegen hat mich das so maßlos schockiert, als der wirklich da einfach, man muss sich das mal vorstellen, also ich meine, so Schlagbäume an Grenzen, die stehen ja nicht umsonst da, die haben auch immer eine Bedeutung gehabt und plötzlich hat nichts von alledem mehr eine Bedeutung. Es wird einfach niedergewalzt. Da wird einfach in das Land eingedrungen und dann wird einfach wild bombardiert. Und dabei ist es den Russen völlig egal. Krankenhäuser, Hospitale, Zivilisten, scheiß der Hund in Brocken drauf. Hauptsache wir machen platt. Und das ist so das, wo bei mir dann immer so im Kopf die Grenzen entstehen, wie Menschen so sein können. Also das ist, da fehlt es mir dann manchmal einfach an der Vorstellungskraft, was man sich davon verspricht, anderen Menschen so etwas anzutun. Das ist, und wenn man dann wirklich sieht, dass den Russen das so scheißegal ist, eine komplette Generation weg. Scheißegal. Die Leute, die da liegen und am Straßenrand vergammeln, egal. Kinder, die man trifft, scheißegal. Das ist krank. In meinen Augen ist das so krank. Dieses ganze Land, Russland, ist so krank. Keine Ahnung. Also scheinbar wohnen da nur alkoholkranke Sadisten, die irgendwie mit nichts was zu tun haben und nur immer wollen, dass es denen gut geht. Und wenn ich den Solowjow dann höre, man muss noch schärfer und die Nuklearwaffen müssen benutzt werden. Was ist mit denen nicht in Ordnung? Ey? Was haben die, was ist da passiert? Also die sind ja gentechnisch so vergammelt. Irgendjemand hat mal hier gesagt, man müsste die eigentlich alle ausrotten und neu anfangen. Anders kriegt man das gar nicht aus denen raus. Also das ist mir so unbegreiflich, wie ein komplettes Land so sein kann. Und noch unbegreiflicher ist es dann, dass die Ukraine so komplett anders ist. Das ist ja auch so der Irrsinn. Also die sind ja quasi in derselben Ecke sozialisiert worden und trotzdem ist die Ukraine völlig anders in allem. Schon irgendwie, also so ein krasses Ding. Und ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, die Ukraine ist, weiß ich nicht, ein Land, wo alle nett sind und es gibt keine Korruption, keine Verbrechen, da ist alles wunderschön und Putin hat diesen Garten Eden platt gemacht, sondern in der Ukraine wird es auch Leute geben, die nicht ganz koscher sind. Das ist gar nicht die Frage. Aber die ganze Einstellung der Ukrainer zu allem, also die haben ihre Haustiere alle mitgenommen, als sie geflüchtet sind. Bei den Russen rennen die einfach so in den Straßen rum. Die haben die einfach zurückgelassen. Also die scheinen überhaupt für nichts etwas zu empfinden. Und das macht mich fast ein bisschen krank, dass es Menschen gibt, die so sind. Und dann gibt es davon scheinbar ein ganzes Land. Also keine Ahnung, was da los ist. Und Putin selber, also... Ich bin eigentlich ein netter Mensch und ich gönne niemandem etwas Schlechtes, aber ich hoffe wirklich, dass das, was er zum Schluss, also was zu seinem Ende führt, nicht angenehm wird. Also ganz ehrlich, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich sage, nö, also da wünsche ich mir wirklich irgendwas, was lange dauert und was ganz, ganz schäbig ist. Also der scheint überhaupt gar nichts Menschliches an sich zu haben. Gormulus.
Es ist witzig, dass du das sagst, dass du ihm so ein schlechtes Ende wünschst, weil das ist wahrscheinlich einer der Faktoren, der dazu beigetragen hat, zu der jetzigen Situation. Ne? Der Mann wird alt, der Mann sieht langsam an Krebs dahin wahrscheinlich und will mit Biegen und Brechen ein Erbe hinterlassen, mehr oder weniger, ja, will in die Geschichtsbücher eingehen. Und das funktioniert nicht. Na, das sehen wir jetzt. Ja, der fährt sein eigenes, ach so schönes Russland, in den Graben, in den Abgrund. Das wird sein Vermächtnis sein. Ende.
Naja, er wird in die Geschichtsbücher eingehen, aber nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Er wird in die Geschichtsbücher eingehen als der, der die meisten Russen in den Krieg verheizt hat. Ja gut, Stalin war da auch noch. Aber er wird als der Typ in die Geschichte eingehen, der eine komplette Generation ausgelöscht hat, der dafür gesorgt hat, dass Russland wirtschaftlich komplett abkackt. Also er kriegt schon seine Einträge, denke ich mir, aber er wird sich wahrscheinlich im Grabe umdrehen, wenn er im Gegenzug dazu Selenskis Einträge sieht. Bullterrier!
Oh, hi. You know, I don't speak German, but sorry for that. But, you know, I just enjoyed a great golf holiday in Kempten in Bavaria. It was such a pleasure. I just wanted to say hi to all the German supporters of Ukraine. It's great to see. Thank you for the space. And also it's good to see the US House for a huge package to support Ukraine and also cracking down on Russia with new oil and gas sanctions. So I just wanted to say hi and brilliant and well done, guys, and thank you.
Raik, hast du die Übersetzung?
Deswegen habe ich mich gemeldet. Er wollte sich nur bei uns bedanken, dass es deutschsprachige Ukraine-Unterstützer gibt und dass wir einen tollen Job damit machen und dass er wohl gerade in Deutschland irgendwo im Urlaub war und er es toll findet, dass die Unterstützung nicht ablässt und er findet auch das Paket in den USA, dass es gut durchgegangen ist, sehr gut.
Dann sag du ihm noch eben, dass wir uns bedanken, dass er überhaupt im Space auftaucht, obwohl er die Sprache nicht spricht.
Bull Terrier, thank you for even joining the space, even if you don't speak German. Maybe promote it to your timeline. Maybe we find some German speakers who don't know about us quite yet. So thank you for joining.
Yeah, thank you. I will reshoot the space, and I have been promoting the space to the few German people that I met when I was in Germany. Yeah, thank you.
Ja, was soll man dazu sagen? Ich find's immer wieder geil. Er taucht da zwischendurch immer wieder auf und ich find's einfach sensationell. Also ich habe schon mal gesagt, am Anfang des Spaces habe ich mir mal gewünscht, möge doch mal wenigstens ein Ukrainer auftauchen, damit ich weiß, das ist richtig, was ich hier mache. Und ja, ich freue mich da immer drüber. Raik.
Du hast ja jetzt gerade nochmal angesagt, dass er mit den in die Geschichtsbücher eingeht, mit den hohen Verlusten in einem Krieg und dann Stalin erwähnt. Ja, sagen wir es ehrlich, er wird in die Geschichtsbücher eingehen, als derjenige, der die meisten Russen in einem unnützen Krieg verheizt hat. Denn das ist ein unnützer Krieg für egal welches Land. Dass bei Stalin 27 Millionen gestorben sind, das war ja nicht unbedingt Stalins Wahl. Bei Stalins Wahl waren ungefähr 2-4 Millionen, die er hat selber erlegen lassen. Die anderen 23 Millionen sind ja im Kampf gegen Nazi-Deutschland draufgegangen. Auch das war ja jetzt nicht unbedingt unnütz für ihn. Er musste sich ja verteidigen. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst damit, und Putins Variante von Krieg führen ist halt einfach dämlich, um es mal deutsch zu sagen, weil sich die nicht davon unterscheidet, wie die Sowjets damals Krieg geführt haben. Es ging immer nur um Material und Menschenmenge. So haben die schon immer Krieg geführt. Und das beißt die jetzt gerade in der Ukraine in den Arsch, weil die Ukraine mittlerweile komplett anders kämpft im Vergleich zu 2014. Denn die Ukraine war auch 2014, 2015 noch in diesem sowjetischen Kampftaktiken unterwegs. Hat man gesehen an den hohen Verlusten, die sie selber erlitten haben, als das im Donbass losging. Aber die Russen haben sich nicht angepasst. Das haben die in Grozny damals nicht gemacht. Da haben sie auch sehr viele Menschen und Material verloren gegen die Partisanen, die gegen sie gekämpft haben. Und die paar Truppen, die noch tatsächlich von den Tschetschenen aufgestellt wurden. Und in Afghanistan ja sowieso, da haben sie ja 15.000 Mann verloren gegen Sandalenträger. Okay, die Sandalenträger hatten amerikanische Stinger-Raketen. aber die haben schon immer so gekämpft. Und man sieht es ja jetzt immer noch. Ich meine, ihr habt das Video, irgendwer hat das Video rumgeschickt bei uns in allen Gruppen und auf Twitter. Dieses kleine Kaff Malé Tokmatschka oder wie auch immer es heißt. Ich habe mal geguckt, wie groß das Kaff ist.
Das war ich.
Ja, das ist wirklich ein Kuhkaff. Es ist ein Kuhkaff. Das sind vielleicht 5, 6, 7.000 Einwohner dort. Und die rennen dort seit einem Jahr gegen an und kriegen es nicht hin. Das ist, und die rennen da nicht mit wenig Leuten an. Da sind Sturmbataillone unterwegs. Das ist doch nicht mehr normal. Irgendwann müsste man ja merken, ich komme da nicht weiter, ich lasse es einfach. Aber das haben wir gesehen bei Bachmut, das haben wir bei Avdiivka gesehen, das sehen wir noch auf der Achse Pokrovsk-Kramatorsk, dass die einfach nicht aus diesem stoischen, wir rennen einfach so lange gegen an, bis denen die Munition ausgeht. Ja, das funktioniert aber nicht, wenn die Munition über dir fliegt und derjenige, der das Ding steuert, 20 Kilometer weit weg sitzt. Ich meine, die Wild Hornets sind mittlerweile, und wie die ganzen Drohneneinheiten heißen, die sind nun mal mittlerweile diejenigen, die meisten Verluste bei den Russen verursachen. Ende.
Also, ich habe ja ein bisschen Plan von Hunden. Und ich sage euch, es gibt Hunderassen, die sind dümmer als andere. Und ich habe das mal in einem Video gesehen, da hat ein Hund einen Stock im Schnauze, und zwar quer, und versucht, durch ein Weidegatter zu kommen. Und das Weidegatter ist halt schmaler als dieser Stock. Und er rennt immer wieder davor. Also es war eine dumme Hunderasse. Der Schäferhund hat irgendwann geblickt, okay, das wird nix, den muss ich anders packen. Dieser Hund ist immer wieder vor dieses Gatter gerannt und wollte mit diesem Stock jetzt durch dieses Gatter, egal wie. Und das ging wirklich über Minuten. Und da habe ich wirklich zu Martin gesagt, guck mal, wie die Russen. Also ich will da jetzt aber rein und ich will die ganzen Klos klauen und die ganzen Waschmaschinen. Und wieso funktioniert das nicht? Wir probieren das morgen nochmal. Und ja, also scheinbar auch bei Menschen gibt es welche, die sind dümmer als andere. Und in Russland scheinen sich die zu versammeln, die mit diesem Stock durch das Gatter wollen. Also das ist unfassbar eigentlich. Und ich weiß auch nicht. Also ich habe immer das Gefühl, wenn niemand da ist, der den Russen sagt, jetzt musst du das machen und jetzt musst du dies machen. Ich bin ja froh, dass die alleine atmen. Dann wissen die wirklich nicht, was sie tun sollen. Dann sitzen die da und haben keine Ahnung mehr. Und die, die da was zu sagen haben, das sind ja auch nicht die hellsten Kerzen auf der Torte. Also dementsprechend haben wir da ja schon manches Video gesehen, wo man gedacht hat, what, was machen die da? Aber immer wieder dasselbe. Und die haben auch irgendwie nur sehr wenig Lerneffekt, soweit ich das beurteilen kann. Chris?
So, ich hoffe, ich bin noch halbwegs zu verstehen, irgendwie hier von unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr darauf eingegangen seid vorhin irgendwie auf die Logistikgeschichten im Süden und Südwesten. Das betrifft ja inzwischen sehr offensichtlich nicht mehr nur noch eine Knappheit in Betriebsstoffen und Brennstoffen, sondern da gibt es inzwischen doch reichlich Videos aus Anwohnerkanälen, sage ich jetzt mal, wo die Supermärkte im Grunde zur Hälfte leer sind. Also das ist das, worauf ich so ein bisschen gehofft hatte, dass man das jetzt langsam sieht, dass das auch Einfluss auf die ganz normale Versorgungslage der Bevölkerung und damit auch der Versorgung der eigentlichen Truppen eine Auswirkung zeigen wird. Denn tatsächlich scheint das jetzt soweit zu sein, dass wir jetzt auch eine Lebensmittelknappheit und eine Knappheit an anderen Produkten sehen, die in den Supermärkten langsam ausgehen. Das heißt, die Logistiklinien, die wir da haben, sind jetzt nicht nur für Brennstoffe blockiert, sondern, das haben wir ja schon gesehen, irgendwie so rund um Tokmak bis runter zu Krim, dass da eben ganz viele Straßen und auch diese berühmte Autobahn dann bisweilen dem militärischen Verkehr vorbehalten ist und Verbote für Zivilverkehr erfolgt ist. Und darunter fallen dann natürlich auch die ganzen Lieferungen für die Supermärkte. Ne? Also nichts mehr mit frischen Tomaten frühmorgens um 7 Uhr im Laden. Das ist was, was mich im Moment so ein bisschen freut, weil das senkt natürlich die Kampfkraft und die Durchhaltefähigkeiten der dort stationierten und eingesetzten Orks. Also von daher, das wollte ich nur mal so nebenher angemerkt haben. Ende.
Anfangs habe ich auch immer gedacht, okay, Orks verstehe ich, also die kommen so hordenweise, aber mittlerweile verstehe ich, die Orks sind ja auch sehr stumpfsinnig in ihrem Handeln und das ist also, ich finde, es gibt eigentlich keinen passenderen Begriff wie Orks, also da hat, wer auch immer damit angefangen hat, schon einen Punkt gemacht, finde ich. Konstanze?
Ja, das wird sich noch ausweiten, also wenn die Russen da jetzt nicht wie durch ein Wunder irgendwas finden, wird sich das ausweiten. Die versuchen ja jetzt auch streckenweise Nebenwege von dieser Autobahn, also auf irgendwelchen Feldwegen lang zu fahren. Hat aber auch nicht viel Erfolg, weil die Ukrainer da natürlich mit ihren Drohnen dann auch sind. Also ja, da hatte ich schon gesagt, das läuft wohl auf eine humanitäre Krise da hinaus. Ne? Das wird sich ja weiter fortsetzen. Zumal sich ja auch immer mehr Fahrer weigern, da diese Straße lang zu fahren, also da irgendwelche Transporte über die Landstraße waren. Dann hatte ich vorhin einen Post gesehen, da haben sie versucht, was über per Fähre über die Krim zu schaffen. Ja, fand die Ukraine aber auch nicht so gut. Rums hat's dann da auch gemacht. Also nichts per se, ging dann auch nicht. Und dann mal was Erfreuliches, noch was Erfreuliches. Da hat wohl wieder ein Gefangenenaustausch stattgefunden. 185 Militärangehörige und ein Zivilist sind in die Ukraine zurückgekommen. Unter den Freigelassenen befanden sich Verteidiger von Mariupol und Azovstal. Zudem wurde ein Vater und sein Sohn, die 22 im Abstand von einem Tag gefangen genommen waren, nach Jahren der Gefangenschaft wieder vereint. Also, ja, das kann gerne weiter jeden Tag so eine Nachrichten geben. Das freut mich immer. Dann erstmal Ende.
Und der Chris.
Ah, du bist groß geworden. Okay, alles klar. Ich weiß nicht, habt ihr das schon angesprochen irgendwie, was da rund um das Speef noch so kaputt gegangen ist, dass das eben nicht nur Tankanlagen gewesen sind?
Ja, ich hatte erwähnt, dass es noch ein Kriegsschiff erwischt hatte.
Ja, insgesamt sind vier getroffen. Insgesamt sind vier getroffen worden. Ne? Also von daher, die Boyku ist nur die, die am prominentesten ist, weil sie als eigentlich das neueste Schiff dort unten liegt und tatsächlich so eine Art eigentlich ein Lenkwaffenzerstörer ist. Also nicht mal eine Korvette, von der Größe her vielleicht schon, aber von der Bewaffnung und von der Fähigkeit her ist das eigentlich eher ein Lenkwaffenzerstörer und ein Air Denial-System. Wenn man sich die Bilder anschaut und mal so guckt, was sie da getroffen haben, da sind also die Hauptbrücke ist getroffen worden und die Drohne ist eingeschlagen direkt in das Dach der Hauptbrücke und hat gleichzeitig den gesamten Sensor- und Radarturm mit gefällt, also regelrecht gefällt. Und das Ganze brannte dann doch noch den halben Tag lang. Also diese Schiffe dürften wir für lange Zeit außer Gefecht gesetzt sehen, wenn nicht sogar für die nächsten Jahre. Ansonsten sind das ein Patrouillenboot anscheinend gewesen, also eines irgendwie, das Küstenfahrten gemacht hat. Bei den anderen beiden irgendwie sind wir immer noch am Gucken, irgendwie, wie die Dinge heißen, weil wir haben noch keine Bilder gesehen. Wir wissen nur, dass insgesamt vier getroffen worden sind. So, eine andere Geschichte irgendwie zu der Fährverbindung auf die Krim. Das ist das, worum sich zwei Einheiten der Unmanned Systems im Moment ganz speziell kümmern. Also die haben den Fährbetrieb auch offiziell als Target auserkoren und auch verkündet. Deswegen, Absicht ist tatsächlich, diesen Fährverkehr komplett zu unterdrücken. Ich bin gespannt, was da noch passiert. Was anderes, was mich eher so ein bisschen entgeistert hat, war zu sehen, dass eine unserer Seedrohnen im rumänischen Hafen eingeschlagen ist. Macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, weil bisher waren die eigentlich unauffällig oder weitgehend unanfällig für Electronic Warfare gewesen. Aber dass sich eine Drohne so verfährt und dann im rumänischen Hafen einschlägt, das ist natürlich was, das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Irgendwas wollte ich noch und ich habe es wieder vergessen. Naja, Ende.
Ja gut, zu der Drohne müsste man jetzt rausfinden, was getroffen wurde am Ende. Also ich habe jetzt gerade mitgekriegt, dass irgendwo so ein aserbaidschanisches Schiff wohl erwischt wurde mit Ziel Rostov am Don.
Ich will es nur kurz erklären irgendwie. Es ist eine Seedrohne, keine Flugdrohne.
Ja, aber die Seedrohnen machen ja auch Bumm. Müsste man jetzt rausfinden, wo genau die war und was dann in dem Hafen vielleicht getroffen wurde. Kannst du ja mal versuchen rauszufinden. Nicht, dass da vielleicht ein russisches Schiff gerade lag, was da irgendwas Geklautes wieder wegfahren wollte. Dann würde sie sich nicht mal verfahren haben. Ende. Ach so, Gomulus, du darfst mal wieder.
Ja. Also das mit dieser Seedrohne, gut, das ist dann eigentlich, denke ich mal, nur die Weiterführung von dem, was wir schon mit den Zwischenfällen in Polen gesehen haben. Dass die Russen irgendwelche ukrainischen Drohnen hijacken konnten und umleiten konnten und dann so hämisch mit dem Finger auf die Ukrainer deuten konnten, so nach dem Motto, schaut mal, die Ukrainer greifen jetzt Polen an. Es wird so ein ähnliches Szenario sein, meiner Meinung nach. Na, was russische Verluste angeht, gestern und heute, beziehungsweise jetzt auch noch heute im frühen Morgen, gibt es inzwischen wohl erste Videos von, sagen wir mal, einem spontanen Feintuning, dass die Ukrainer an der Brücke zumindest eines Frachters vorgenommen haben, der, ich glaube, in der Asowschen See rumgedümpelt ist. der da nicht rumdümpeln sollte, weil er irgendwas Gestohlenes verschiffen wollte. Also aus der Ukraine gestohlen.
Ende. Ja, das war dieser Getreidetransport mit aserbaidschanischer Crew. Ja, hat es wohl auch leider 5 erwischt von denen, aber ja, gut. Wer halt für die Russen fährt, muss halt damit rechnen. Ich habe gerade mal geguckt, die muss wohl, also die Ukraine sagt, dass die Drohne wohl gejammt wurde und dann in Konstanta in den Hafen ist und dann dort selbst und dann dort explodiert ist.
So, da ist sie wieder. Ich muss mal eben ganz kurz in eigener Sache was loswerden. Liebe Sonja, ich möchte dich einfach mal über den Space auch grüßen und dich umärmeln. Vielen, vielen Dank. Du weißt schon wofür. Konstanze.
Ja, ich habe jetzt auch nochmal bezüglich der Seedrohne nachgeguckt. Da wurde wohl nichts getroffen. Die ist irgendwie in einen zivilen Teil des Hafens hochgegangen. Und ja, die Kontrolle verloren hatte. Es gab keine Verletzten und keine beschädigten Schiffe oder Anlagen. Ja, um 10.30 Uhr haben die das da irgendwie entdeckt. Moment. Nee, mehr ist da jetzt noch nicht. Also scheint wohl tatsächlich... Ja, das habe ich im ersten Moment wohl gedacht, dass das dann irgendwie von den Russen da gejammt worden ist. Dass das irgendein Fehler war. Denn Gott sei Dank ist nichts passiert. Ende.
Also was ich einfach auch nicht verstehe, ist, dass die Russen selber, also die, die wirklich jetzt in der Ukraine sind, nicht auch langsam also sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und zwar so, dass sie auch gehen, also verschwinden. Wir hatten das ja die Tage schon mit dem Thema der Nordkoreaner, wo dann jemand gesagt hat, ich würde dann also wirklich zu den Ukrainern mich festnehmen lassen und dann wäre ich da raus aus dieser Nummer. Nun ist es ja leider so, dass dann in Nordkorea die Familien bedrängt werden und eventuell ja Dinge zu befürchten haben und die Männer deswegen eben nicht desertieren. Aber eigentlich, also für das, was da gerade in der Ukraine so passiert, sind mir das fast schon ein wenig zu wenig Deserteure auf der russischen Seite. Wobei das ja wohl auch nicht ganz so einfach ist, da abzuhauen, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Und da gibt es ja auch immer wieder diese netten Videos, wie die untereinander miteinander umgehen. Das ist ja, also ich finde, man hat sowohl solche als auch solche Videos gesehen. Also ich erinnere mich noch an das Video, wo damals, ich glaube, es waren so 10 Mann in irgendeiner Erdgrube gehockt haben und gesagt haben, wir werden hier auf jeden Fall sterben, weil wenn wir nach vorne gehen, sind die Ukrainer. Und wenn wir nach hinten gehen, da sind unsere eigenen Leute, die uns erschießen wollen. Genauso gut sieht man aber auch Bilder von russischen Soldaten, die dann irgendwo die weiße Fahne schwenken und sagen, ich lasse mich jetzt hier gefangen nehmen. Und man sieht auch die Videos, wo die sich untereinander, was weiß ich, da werden irgendwelche Leute, die was Falsches sagen, nackt an Bäume gebunden, damit die ukrainischen Drohnenpiloten die auf jeden Fall erwischen. Oder die Tage habe ich eins gesehen, da wurde ein Typ komplett eingewickelt in so Folie, Kopf über an einem Baum gehängt und dann haben alle drauf geschlagen und mit allem möglichen Zeug. Also irgendwas ist bei den Russen kopftechnisch nicht in Ordnung, glaube ich. Tatsächlich nicht. Also da sind Verbrechen begangen worden, wo ein gesunder Menschenverstand gar nicht drauf kommt. Also wage ich jetzt einfach mal zu behaupten. Das ist so krank mitunter, was die für ja in Banane ausgedrückt Ideen haben. Das ist wirklich, also man sagt jetzt, okay, wenn die zurückkommen, dann sind die alle irre, aber ich glaube, die waren schon irre, als sie losgefahren sind. Chris?
Ja, aber das ist ja jetzt auch eigentlich gar nicht mehr so eine Frage, ne, oder? Also das ist sehr rhetorisch formuliert. Zu den Seedrohnen, ich habe jetzt gerade nochmal unten in die Kommentare einen Post von Aurela gestellt. Sie hat das heute Morgen schon berichtet irgendwie. Das ist nicht nur eine Seedrohne gewesen, sondern insgesamt 3, die wohl nicht nur gejammt, sondern tatsächlich wohl mit falschen Geodaten ausgestattet, dann sogar gesteuert worden sind in den rumänischen Hafen. Explodiert ist eine eben dann, also die hat sich dann im Grunde selbst zerstört, wenn ich das richtig lese. nachdem das mit rumänischen Behörden so irgendwie geklärt worden ist. Und so verstehe ich das zumindest. Das Besondere daran finde ich eben, es gab zwar schon Fälle, in denen wurden Seedrohnen mit elektronischen Gegenmaßnahmen vom Kurs abgebracht. Aber das Besondere daran finde ich eben, dass die jetzt gesteuert worden sind über die Zieldaten. Das habe ich bei den Seedrohnen bisher noch nicht gehört. Ich weiß nicht, ob da jemand anderes schon mal Kontakt mit hatte. Ich jetzt bislang noch nicht. Deswegen fand ich das jetzt doch ein bisschen bemerkenswert. Aber nun gut. Ja, Thema kann man gut sein.
Ende. Chris macht hier gerade meine ganzen Tiere wuschig, weil irgendwas piepst oder quietscht im Hintergrund bei dir. Ich glaube, es sind Vögel. Und meine Katzen sind gerade aus dem Schlaf erwacht und gucken hier ganz aufgeregt. Meine Hunde rennen hin und her, wahrscheinlich weil sie denken, es wäre ein Quietschtier. Also schon ein bisschen lustig.
Entschuldigung, das sind Wildgeräusche.
Konstanze.
Ja, also ich habe ja das mal reingehauen, auch bei Copilot. Und sie fragt, wie das passieren konnte. Und der sagt mir, das ist wohl aus Navigation und Strömung. Gegenmaßnahmen und Pech passiert. Das wäre technisch wohl absolut plausibel und passiert bei unbemannten Systemen häufiger als Militärs zugeben. Rumänien und NATO stören seit Monaten massiv GNS-Signale an der Schwarzmeerküste und eine Magura-Drohne, die ihr GPS verliert, driftet eben ab. Und der Strömungsdrift ist da wohl auch schon seit Wochen unregelmäßig in der Gegend. Und immer nach Südwesten. Und wenn dann eine Drohne halt nur teilweise steuerbar ist, wird die eben einfach mitgenommen. Und dann landet sie eben dort, wo sie überhaupt nicht hin sollte. Es wird aber auch abgefangen durch Hafenbarrieren. Also die haben da schon einen Schutz aufgebaut. Könnte natürlich auch ein Autopilotfehler gewesen sein. Und die gehen nicht von einer False-Flag-Operation aus. Dafür fehlen wohl irgendwelche Spuren. Muster, Nutzen und Timing. Weil ja eben diese Explosion, die hatte sich, also diese Drohne hatte sich verfangen in so einer Barriere und ist dann kontrolliert zur Explosion gebracht worden. Also sie ist nicht mal von selber hochgegangen. Also, ja. Wollen wir mal sagen, diesmal waren es vielleicht tatsächlich nicht die Russen, aber möglich ist trotzdem alles. Und was ich jetzt noch lese, Leute, und zwar in Belgorod beschweren sich Teilnehmer des Sonderkriegseinsatzes massiv darüber, dass sie nach dem Krieg zu unerwünschtem Abfall geworden sind. Laut den Soldaten werden sie in Krankenhäusern beleidigt. Es gibt keine Vergünstigungen und für Untersuchungen und Analysen müssen sie aus eigener Tasche bezahlen. Menschen, die vor kurzem noch Helden waren, sind nun gezwungen, um grundlegende medizinische Hilfe zu betteln. Es scheint, dass der Staat Soldaten nur so lange braucht, wie sie kämpfen können. Und das stammt von einem russischen Telegram-Kanal. Ja. Ende erstmal.
Ja, auf der einen Seite würde ich sagen, vollkommen verdient. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, ja, und es reicht scheinbar immer noch nicht, um euren Glauben an Putin zu erschüttern. Also dementsprechend eigentlich auch noch gar nicht genug des Ganzen, was ihr ertragen müsst. Also noch eine Schippe drauf, Putin. Wir wollen mal gucken, wo die Grenze deiner Bevölkerung ist. Raik.
Ja, also das mit der Drohne, da muss ich kurz zu Konstanze. Du hast jetzt GNS und GPS erwähnt. Kleiner Hinweis, das sind zwei komplett unterschiedliche Systeme. GPS ist das, was wir nutzen, also die ganze westliche Hemisphäre. Eigentlich nutzt das jeder. Und GNS ist das, was die Russen versucht haben, als GPS-Konkurrent aufzubauen. Das ist der Unterschied erstmal dazu. Und GNS ist noch bei weitem nicht so genau wie GPS, weil GPS geht mittlerweile auf Meter und Zentimeter Genauigkeit. GNS ist noch bei Dutzenden Metern. Liegt aber einfach daran, dass die Russen nicht so viele Satelliten im All haben dazu. Ja, die Russen, wenn die das Ding irgendwie gehackt haben, brauchen die ja bloß auch falsche Zieldaten eingegeben haben. Und das Ding ist dann in den Hafen von Constanta gefahren und dann halt Strömung und kurzzeitiger Verlust der Steuerung. Alles gut und schön. Was ich jetzt aber an diesem Vorfall wichtig finde, Ja, es ist passiert und das ist scheiße, aber es gab eine Kommunikation zwischen Ukraine und Rumänien bezüglich des Vorfalls und es ist in Einvernehmlichkeit in gefahrlosen, in ungefährdeten Bereichen des Hafens zur Explosion gebracht worden, das Ding. Also es ist definitiv untereinander kommuniziert worden, hier, ey, das ist unsere und sorry, passiert, ist uns leider so passiert, aber ihr könnt das Ding, wenn es irgendwo ist, sprengen. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Begebenheit in diesem Zusammenhang. Ende.
Ja, also mir geht das alles immer noch viel zu langsam. Und da bin ich wahrscheinlich nicht die Einzige, die da wirklich sagt, ey Leute, ganz ehrlich, alle, ich meine, man hat ja schon 22 davon geredet, dass Russland bald zusammenbricht und all die Jahre habe ich mich ja auch zusammengerissen, habe gesagt, nein, Pummel, das kann nicht alles in einer halben Stunde passieren. Das dauert halt seine Zeit, aber jetzt langsam, weiß ich nicht, finde ich schon. Also wir reden jetzt schon von Haarrissen in Russland. Ich will aber richtige Risse. Ich will Risse, die die kaum noch überwinden können. Ich will die alle winseln sehen. Ich will die alle jammern sehen. Und das, was momentan gejammert wird, das ist mir noch nicht genug. Also nochmal, ich bin kein schlechter Mensch und ich gönne eigentlich jedem immer alles. Aber denen gönne ich halt einfach die Zufriedenheit nicht mehr, die ein Volk eigentlich in seinem eigenen Land haben sollte. Wirklich, das geht einfach auf keine Kuhhaut mehr. Und wenn man sich mal überlegt, was die sich alles so erlaubt haben, ich meine, das würde wahrscheinlich die Space-Zeit sprengen, da nochmal drüber zu reden, was da alles so an Gräueltaten passiert ist in der Ukraine, dann haben die alles das, was jetzt kommt, so sehr verdient. Und von mir aus können sie das auch nochmal mit 8 potenzieren, ganz ehrlich. Gormulus.
Ja, das wünschen uns, glaube ich, alle, dass es ein bisschen zügiger gehen würde mit dem Zusammenbruch. Aber ich darf dich nochmal dran erinnern, wie lange es selbst nach dem Zusammenbruch dann bei Stalingrad gebraucht hat. Ja, also mit dem vollständigen Zurückrollen der Front bis hin nach Deutschland. Und auch da wurde immer noch weiter gekämpft, ja. Ja, also es braucht wirklich noch viel größere, ja, Nadelstiche nicht mehr, aber Unannehmlichkeiten, um von russischer Seite wirklich zur Aufgabe zu kommen. Da dann speziell, denke ich auch mal, ein paar Unannehmlichkeiten in Richtung der Oligarchen bzw. der Kreml-Clique. Putin brauchst du mit Unannehmlichkeiten nicht zu kommen, dem ist das alles scheißegal. Ende.
Ja, also es ist für mich auch wirklich ein Soziopath. Aber ich bin halt auch tierisch gespannt drauf. Und da brauchen wir wahrscheinlich eine ganze Menge Popcorn, zu gucken, wie die Russen das alles so in den Griff kriegen wollen danach. Also, wir zählen nochmal zusammen. Die ganzen Irren kommen aus der Ukraine zurück. Und kriegen da dann wieder Wodka. Vielleicht haben sie da jetzt in der Ukraine lange Zeit auf Alkohol verzichten müssen. Zumindest einige von denen. Und man weiß ja, wenn man eine ganze Weile nicht getrunken hat und haut sich dann irgendwie 2 Bier in den Kanal, dann hat man in der Sommerhitze schon mal ein bisschen was zu tun. Also, diese ganzen Schwachmaten kommen zurück. Die ganze Wirtschaft ist am Boden. Vielleicht hört man dann auch wieder was von den Chinesen, man weiß es nicht. Das wird für mich also wirklich, ich werde mir so viel Popcorn besorgen und mich hier hinsetzen und denen zusehen, wie sie versuchen, das alles wieder auf die Kette zu kriegen. Ich bin mal gespannt und vor allen Dingen wird sich ja auch irgendwann tatsächlich nochmal bemerkbar machen, dass Putin eine ganze Generation ausgerottet hat. Und vor allen Dingen auch Menschen, die super, super wichtig sind fürs System, nämlich ITler und so weiter, Ärzte, keine Ahnung, hat er ja alles an die Front gejagt. Also ich bin wirklich gespannt, was da so auf uns zukommt. So, und jetzt muss ich den Chris wieder einfangen hier. Warum der immer wieder rausgeht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, um mich zu nerven. Chris, du bist dran.
Gut. Ja, zwei Sachen irgendwie nochmal
kurz zur Seedrohne irgendwie. Ich schieb da gerade nochmal einen Link oben mit in das Nest hinein. Die rumänischen Zeitschriften oder die berichten jetzt darüber, dass die Drohne tatsächlich sowohl in Rücksprache gesprengt worden ist, in einem recht sicheren Bereich dann letzten Endes. Und ich glaube aber nicht ganz daran irgendwie, dass die da zufällig hingetrieben worden sind. Also sprich, dass die nur gejammt worden sind und sind dann da hingetrieben, sondern wenn die in diesen Hafen eingefahren sind, dann glaube ich eher sind sie dahin geführt worden. Ist ja auch mit Drohnen, also mit Flugdrohnen bisher passiert. Dasselbe System kann man ja auch bei denen anwenden. Ja, und ansonsten, was mit den Russen anschließend passiert, ja, das werden wir dann sehen. Ich bin ja immer noch der These, es wird immer noch nach einem kleineren Konflikt gesucht auf russischer Seite, damit man die Leute eben dann nicht alle nach Hause bringen muss mit PTSD und was weiß ich, bewaffneten Krankheiten, die sie da noch so im Kopf haben und dann damit nach Hause bringen, sondern dass man die sich dann abnutzen lässt. Vielleicht gibt man ja auch hin und sagt ihnen, wisst ihr was, ihr Lieben, ihr kommt nicht mehr nach Hause, aber ihr könnt mit euren Familien jetzt in die ehemaligen oder noch Kampfgebiete umsiedeln. Ne? Da haben wir euch wenigstens alle noch im Blick. Dann bleibt ihr eben da, bis ihr irgendwann nicht mehr atmet oder wieder normal geworden seid. Aber ansonsten würde ich mir das natürlich auch gerne von außen angucken, wenn die zurückkehren an ihre Heimatstädte und Orte, wie das dieses Rotzland dann von innen weiter zerfrisst. Und das wird Wahnsinn werden, wenn da Hunderttausende oder eine Million zurückkommt, die alle ähnlich traumatisiert ist, alle Zugang zu Waffen hatte, alle gemordet haben wahrscheinlich. Das wird witzig. Ja, Ende.
Ja, also ich hatte die Tage so ein Video, da stand so einer in der U-Bahn und hat dann ständig die anderen Leute angebrüllt. Ihr wisst gar nicht, was ich alles durchgemacht habe. Ihr wisst es einfach nicht. Dann hatte ich die Tage auch schon mal ein Video, der auch gesagt hat, ihr habt das nicht gesehen, was ich gesehen habe. Und auch in dem Video mit den russischen Anrufen aus der Ukraine nach Russland sind auch einige bei, die sagen, ich bin hier vom Mensch zum Tier geworden. Ich kann das nicht mehr. Ich will das auch nicht mehr. Ich habe nur noch tierische Instinkte und keine menschlichen mehr. Ich habe Angst vor mir selber. Und die Weiber sagen ja dann, du Schlappschwanz, mach weiter. Und das sind nur Viecher, die du da tötest. Also ich bin jetzt nicht so versiert wie unsere Militärfachleute hier. Aber ich glaube wirklich, das kann einen Menschen auch hinrichten. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt überlegt, da werden ja dann tatsächlich nicht nur diese Typen hingeschickt, die im Militär aufgehen und die sehr wohl so halbwegs mit dem ganzen Scheiß klarkommen, sondern man schickt da ja auch, was weiß ich, hochsensible Familienväter hin. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die dann einfach an diesen ganzen Sachen verzweifeln. Der eine hatte auch in dem Video mit den Telefonaten gejammert, ich sehe hier, was meine Brüder machen und ich kann das nicht. Ich kann das nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, was mit denen los ist, aber das, was die hier mit den Menschen machen, das darf man nicht. Das geht nicht. Ich kann das nicht. Also vereinzelt sind da wohl welche bei, die noch eine Art von menschliche Züge haben. Aber das, was die an sich alles da in der Ukraine so gemacht haben, und ganz ehrlich, wenn das so sein sollte, dass die alle so gestört nach Hause kommen, dann ist das meines Erachtens nach Karma is a bitch. Also irgendwann kommt's halt zurück und das wäre dann in diesem Fall. Und die hatten ja da auch schon Interviews mit Frauen, die gesagt haben, ja, also mein Nachbar hier unter mir, der ist aus dem Krieg zurückgekommen. Und seitdem randaliert der nur noch im Haus, wir können nachts nicht mehr schlafen, wir haben Angst und keiner unternimmt was. Und ja, also vielleicht gönne ich euch das alles, also ich weiß es nicht. Raik.
Zu dem Thema PTBS oder PTSD oder wie man es auch nennen will. Das wird ja auch immer mal umbenannt, weil neue Erkenntnisse kommen. Es ist eine Seuche, die alle betrifft, die im Militär dienen und im Kampfeinsatz sind. Und es juckt keinen von der Führungsebene. Es ist einfach so. Und ja, es gibt Menschen, die gehen im Militärischen auf, aber auch die haben mit ihren Dämonen zu kämpfen. Kein Soldat kommt mental unbeschadet aus dem Krieg zurück. Egal wie tough er tut. Die haben alle ihre kleinen Probleme. Es gibt aber Menschen, die kommen damit klar, lassen sich helfen, und dann gibt es diejenigen, die daran komplett zerbrechen. Es gibt Leute, die fokussieren dann ihre Gedanken, die sie haben, in andere Dinge, um sie zu bewältigen. Das beste Beispiel davon, finde ich, war Chris Kyle, der definitiv an PTBS gelitten hat, der dann seine Energie, die er dadurch nicht mehr kontrollieren konnte, darin investiert hat, anderen Menschen, die daran leiden, zu helfen, was ihm letztendlich leider das Leben gekostet hat auf einem Schießstand, als er mit Soldaten dort war, die daran leiden, um mit denen dort auf dem Schießplatz zu sein, und er dann erschossen wurde. Auch eine dumme Idee, mit Soldaten mit PTBS auf dem Schießplatz zu gehen, aber das ist was anderes. Es ist aber eine Bewältigungsstrategie. Und darauf kommt es an. Die brauchen Bewältigungsstrategien, und auch schon während des Kampfeinsatzes, ist meine Meinung, muss irgendwie dafür gesorgt werden, dass psychologisch geholfen wird oder halt Möglichkeiten existieren, damit klarzukommen und mal kurz abzuschalten. Und das ist das Wichtigste, und das, finde ich, macht halt auch die Ukraine ganz gut. Wir hatten das Thema ja vor uns mit dieser finnischen Feldsauna, die geschickt haben. Das sind so kleine Punkte, die dabei helfen, dass das PTBS entweder kaum entsteht oder halt nur in so einem Maße, dass damit, dass das bewältigt werden kann von den Betroffenen. Und bei den Russen ist es halt so, dass das nicht getan wird. Und das ist auch noch nicht so lange so, dass man sich darum kümmert. Früher hieß es Kriegszitterer, dann hieß es keine Ahnung wie, also so richtig darum kümmern tut man sich erst eigentlich seit Ende der 80er, Anfang der 90er um diese Belastung. Nachdem halt wieder sehr viele auch europäische Soldaten daran gelitten haben, ist das halt erst zugekommen, dass man sich darum kümmert. Alles vorher wurde es halt, entweder wurden sie in eine Irrenanstalt gesperrt oder in den Knast. Oder es ist halt dazu gekommen, dass sie durchgedreht sind. Und dann Scheiße gebaut haben. Also, und die Forschung dazu ist halt auch noch nicht komplett abgeschlossen. Leider. Und es ist halt dieses Thema, wie geht man mit den Menschen um? Und das ist halt ein sehr schwieriges Thema, weil wenn der Staat die Rahmenbedingungen nicht schafft, kann den Leuten auch nicht geholfen werden. Leider. Und darum ist halt gerade so dieses Psychologische sehr wichtig. Deswegen werden ja auch sehr viele Psychologen gesucht beim Militär. Weil PTBS kann nicht nur im Kampfeinsatz entstehen, sondern auch schon in der Ausbildung. Ende.
Und die Drakie ist dran.
Lass Chris ruhig vor, weil ich habe nur eine Frage.
Ja, dann stell die doch schnell.
Dann stelle ich die schnell. Ich gehe davon aus, weil ich habe viel zu spät gesehen, dass du ein Space aufgemacht hast. Ich gehe davon aus, dass ihr am Anfang des Spaces über diesen Brief von Zelensky gesprochen habt, richtig?
So ist es.
Gut, dann höre ich nach. Alles gut. Danke.
Alles klar, und der Chris ist dran.
Ja, und das mit dem PTBS irgendwie, Raik hat es eigentlich richtig dargestellt. Das ist auch nichts irgendwie, was man nur im militärischen Kontext sich zufügen kann. PTBS heißt ausgeschrieben psychotraumatische Belastungsstörung. Das kann also alles sein. Das kann auch sein, dass du mal einen Unfall hattest, dass du missbraucht worden bist oder eben sonstiges. Im militärischen Kontext wird es eben dann gefährlich. Oder ist es jetzt in einem größeren Maße gefährlich, weil das eben Soldaten sind. In den USA, jeder hat eine Waffe. Wenn so jemand dementsprechend dann zurück zu Hause ein Flashback kriegt oder getriggert wird mit seinem PTBS, hat das dann natürlich eine ganz andere Folge als, ich sag mal, einem zivilen PTBS. Und wie leicht man sich das fangen kann, kann ich auch kurz darstellen. Also ich habe es zweimal so leicht im Anflug gehabt. Einmal, ich war in den 90ern, da ist in Mexiko mal was passiert. Da waren wir irgendwie kurz zugegen und haben uns da versucht, als medizinische Hilfskräfte zur Verfügung zu stellen. Da ist eine Mörsergranate ungefähr 150 Meter von uns weit im Wald hochgegangen. Und wir sind mit eingekniffenem Schwanz sind wir nach Hause, weil wir das alle nicht so richtig wegstecken konnten irgendwie. In der Folge war das, dass mich alle Geräusche, alles, was nicht in die Umgebung direkt passte, oder nachts irgendwie tatsächlich getriggert hat. Du kannst kaum schlafen irgendwie, du läufst im Grunde auf 150% und zwar durchgängig und auch im Schlaf. Und sowas Ähnliches habe ich dann auch erlebt irgendwie, wenn ich in der Ukraine unterwegs gewesen bin. Du hörst ganz anders hin, schon wenn du reinfährst irgendwie und du merkst, du kommst ja zu langsam in die Bereiche, wo mit Waffeneinsatz zu rechnen ist. Du hast ein ganz anderes hypersensitives Empfinden. Du hörst anders, du riechst anders, du guckst anders, du beobachtest anders und das nimmst du mit nach Hause. Ich habe das in der Regel nach einer Hilfslieferung in der Ukraine hier zu Hause noch 3-4 Tage lang sicherlich mit mir rumgeschleppt, dass ich alle Geräusche auf, ich sag mal, Gefahrenpotenzial hin irgendwie in meinem Unterbewusstsein mit untersucht habe. Also das geht ganz schnell. Und wenn du dann eine Zeit lang dich wirklich längerfristig in so einem Gebiet aufgehalten hast und du hast auch Dinge getan und hast Dinge gesehen oder dir sind Dinge widerfahren, die exorbitant sind, dann ist das was, was wirklich tief triggern kann. Und das nimmst du dann mit und das wirst du dann auch erstmal nicht los, ohne eine gescheite psychologische Betreuung mit dementsprechendem Fachpersonal.
Ich sag mal, ein für diesen Space schon fast berühmtes Beispiel ist unsere Barbara, die ja wirklich lange, lange, lange in der Ukraine mit ihrem Mann in einer, ja, das war fast schon ein bisschen bessere Gartenlaube, also Dacia, gewohnt hat und dann nach Deutschland zurückgekommen ist. Und die wohnt tatsächlich in Garmisch-Partenkirchen in der Nähe einer Einflugschneise. Also sprich viele Flugzeuge am Himmel. Und die hatte auch wochenlang noch damit zu kämpfen, dass sie diese Flugzeuge ständig als Gefahr gesehen hat. Also man sagte, man sieht halt nicht mehr, wie man es vorher getan hat, ah ja, ein Flugzeug, sondern man sitzt im Garten und denkt, scheiße, ein Flugzeug. Also das ist, ich glaube, das sind auch alles so Dinge, die man hier so nicht bespricht, wenn man über diesen Krieg spricht. Und deswegen regen mich diese Spinner der AfD auch immer wieder auf oder auch die Idioten, die einfach sagen, ja, mein Gott, das ist halt Krieg. Ich möchte die wirklich gerne dahin schicken, damit die mal wissen, wovon die eigentlich sprechen. Also sind hier groß geworden, allzeit Frieden und man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen. Und ja, bei dem Begriff Krieg kommen manche Bilder so in den Kopf. Aber wirklich so diese Kleinigkeiten in Anführungsstrichen, die bedenkt man gar nicht. Also tatsächlich, meine, ich habe mit Barbara ja auch Telefonate geführt, wo ich gedacht habe, ich raste gleich aus. Da erzählt die mir, die geht mit dem Hund spazieren und seit 2-3 Minuten verfolgt sie eine Drohne. Ich sage, Barbara, würdest du jetzt bitte mit dem Hund nach Hause gehen? Und sie sagt, ja, warte mal, ich guck mal eben, ich glaube, das ist eine von uns. Also, ne, so Sachen, die wir hier so selbstverständlich machen, wenn ich meine Hunde anleine und rausgehe ins Feld, dann kann ich da spazieren gehen, da wird mir nichts passieren. Das Einzige, wo ich Schiss vor habe, sind Wildschweine, dass die mal irgendwann aus dem Mais kommen. Aber ansonsten alles easy. Und da ist plötzlich, jeder Schritt, den du vor die Haustür machst, kann dein letzter sein. Und wenn dann so eine Drohne irgendwo auftaucht, ich weiß nicht, also ich hätte wahrscheinlich meinen Hund direkt unterm Arm geklemmt und wäre gerannt. Und die sind dann irgendwann so, dass die dann sagen, nö, das ist eine von uns, alles gut. Und ich kann mir das auch mit den Flugzeugen vorstellen. Also wenn man da eine ganze Weile war in der Ukraine und einfach weiß, die Gefahr kommt von oben und man kommt dann hier nach Hause und hört nachts ein Flugzeug, dann steht man aufrecht im Bett, gar keine Frage. Also das kann ich durchaus nachvollziehen. Raik.
Was ja auch jetzt so ein Thema ist, was das angeht, diese posttraumatische Belastungsstörung. Alleine das Geräusch einer Sirene oder von Einsatzfahrzeugen wird in der Ukraine, wenn das irgendwann mal vorbei ist, ein möglicher Trigger sein, weil täglich Luftalarm, täglich die Sirenen der Einsatzfahrzeuge, die zu einem Einschlagsort fahren, um den Betroffenen zu helfen. Und für die aktuellen Hilfskräfte der Ukraine, Feuerwehrleute, Rettungskräfte, Polizei, wird es auch, denke ich mal, eine ganze Weile noch dauern, bis sie relativ unbeschwert zu einem Einsatz fahren können. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass Russland auch den Double Tap benutzt, also eine Gegend angreift, wartet, bis die Einsatzkräfte vor Ort sind und dann nochmal zusteckt, um die Einsatzkräfte zu treffen. Die werden auch noch extrem lange damit zu kämpfen haben, ohne diesen Hintergedanken irgendwann mal wieder zu einem Einsatzort zu können. Das muss man sich auch überlegen, was das dann für das weitere Leben bedeutet. Werden die Reaktionen weiterhin so schnell bleiben, der Einsatzkräfte, oder wird sich da irgendwann herauskristallisieren, dass die langsamer zu Einsatzorten fahren, um das zu verhindern, dass sie selber getroffen werden und leiden dadurch dann andere Menschen wieder? Also das ist so ein riesengroßes Thema und das ist halt leider noch sehr als Tabu in der Zivilbevölkerung hingestellt. Gerade in westeuropäischen Ländern, finde ich. Es gibt viele Advokaten dafür, die dafür kämpfen, dass das nicht mehr so ist. Viele bekannte Bundeswehrsoldaten, die darüber offen sprechen, über ihre eigenen Ängste, über ihre eigene Betroffenheit. Aber es ist halt, finde ich, noch zu klein, was das allen beigebracht wird, wie man auch mit solchen Menschen umgeht, falls die eine Episode haben, dass man sie eben nicht versucht, gewaltsam aus der Episode zu holen, sondern wirklich versucht, Ruhe zu schaffen in der Situation oder sie zu isolieren in der Situation und dann die Möglichkeit von Ruhe schafft, dass dieser Triggerpunkt auch weg ist und sie sich und den Ausraster halt nicht versucht, gewaltsam zu unterbinden, sondern wenn es möglich ist, in einer sicheren Umgebung ihren Ausraster durchleben zu lassen. Und wenn natürlich niemand zu Schaden kommen kann. Ende.
Zeitweilig sogar mitzumachen. Also ich hatte mal einen Bericht gesehen von einer Frau, der ihr Mann hat dann plötzlich gesagt, versteck dich, und sie hat das dann auch wirklich getan, hat dann gesagt, dann versteck du dich lieber auch. Nicht, dass wir noch jemanden umbringen und dann verstecken wir uns doch lieber beide. Also bis dann tatsächlich der Arzt kam und den Mann da eingefangen hat. Wo ich auch schon drüber nachgedacht habe, ist, also eigentlich ist ja im Normalfall, muss man auch dabei sagen, die Schwangerschaft eine super schöne Sache und die Geburt eines Babys. Und wenn ich mir vorstelle, wie die in der Ukraine gerade alle entbinden, da in Krankenhäusern, die nur noch ein Schatten ihrer selbst sind, die ärztliche Versorgung nur noch mangelhaft, weil die eigentlich woanders ganz dringend gebraucht werden. Und wenn man dann sieht, wie die in Kellern von Krankenhäusern liegen, ihre Neugeborenen im Arm haben und eigentlich nicht wissen, was draußen gerade so passiert. Also all das, was diesen Menschen so genommen wird, das ist so unsagbar, unaussprechlich, dass ich wirklich, ich sag's nochmal, die Wut kriege, wenn ich manche Leute höre, so wie Wagenknecht zum Beispiel, ja, nur Vergewaltigung gehört halt zu einem Krieg. Da könnte ich ausflippen. Also wirklich, da weiß ich einfach nicht mehr, was man darauf noch antworten soll, und dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die das genauso sagen. Also die sagen, ja, aber es ist ja nicht mein Krieg, also was den Ukrainern passiert, ist mir relativ egal. Also tangiert mich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich bei aller Liebe nicht. Gormulus.
Ja, bei den Zaunzäpfchen kannst du machen, was du willst, die wirst du nicht erreichen. PDBS wird auch noch bei uns ein Thema werden. Ne? Beschäftigen uns ja auch immer und immer wieder. Jetzt mal kommt die Wehrpflicht, kommt sie nicht. Abgesehen von der ganzen Infrastruktur, von den ganzen Ausbildern, die eigentlich auch noch fehlen, von den Kreiswehrersatzämtern müssen auch noch dazu kommen. Die Ausstattung, die wir momentan bei der Bundeswehr haben, korrigiert mich, wer das weiß, ist auch noch nicht so doll, was PDBS angeht. Und dazu kommt dann ja noch Seelsorge und Betreuung von Angehörigen. Das sind auch alles Sachen, die bei uns aufgebaut werden müssen. Na, das ist noch ein Riesenaufwand, der uns da bevorsteht. Und,
Schlimm, schlimm alles. Chris?
Ja, also hier in Deutschland, das ist noch sehr, sehr marginal. Wir haben seit dem Karfreitagsgefecht und den Rückkehrern, wo man dann zum ersten Mal genauer hinschaute, dann doch festgestellt, dass im Grunde fast alle Einsatzsoldaten an PDBS leiden. Jetzt gibt es da verschiedene Abstufungen. Die einen haben, ich sag mal, eine Verhaltensstörung bis hin zur schwersten Form. Das sind dann so dissoziative Erscheinungen. So, das ist, so von außen sieht's aus wie so eine Art Schizophrenie. Die haben ein Flashback und sind aus der Realität, aus dem Hier und Jetzt durch irgendeinen Trigger herausgebeamt und in ihrem Kopf befinden sie sich sensorisch, also sie sehen das, was sie damals erlebt hatten, sie hören das, sie riechen das und sie fühlen das auch. Sie sind also hier rausgebeamt und befinden sich genau in der Situation wieder oder in einer sehr ähnlichen, in der sie damals gewesen sind und handeln dann auch, als wären sie in dieser Situation. Das ist dann das, wo es dann in der Regel oftmals zu Toten kommt, weil sie dann einen imaginären Feind bekämpfen. Das ist dann vielleicht die Ehefrau, die in ihrer Realität eben dann aussieht wie der Gegner mit, keine Ahnung, Tarnbemalung im Gesicht, einer Waffe in der Hand. Dabei kommt sie nur aus der Küche mit einem Küchenlöffel in der Hand und will ihm sagen, das Essen ist fertig. In der Ukraine gibt es inzwischen sehr viele Organisationen, die versuchen, dort entsprechende spezialisierte Behandlungszentren aufzubauen. Das sind in der Regel größere Organisationen, vorwiegend sogar aus den USA, weil sie eben auch die meiste Erfahrung damit haben. In Deutschland haben wir nur das Psychozentrum der Bundeswehr, das ist in Berlin. Und das behandelt im Grunde aber alle Fälle, die irgendwie mit psychologisch auffälligen Soldaten zusammenhängen. Ist auch vom Personalaufwand, von der Bettenanzahl, der Versorgungskapazität eben sehr gering in dem Aufwand. Würde also niemals ausreichen, wenn wir hier wirklich größere Mengen von betroffenen Soldaten hätten. Und ich glaube, weil der Reich fragte, wie man das behandelt, oder irgendjemand hatte das in einem Nebensatz gestellt. Im Grunde gibt es nur zwei wirklich evidenzbasierte Themenbereiche, die man dementsprechend aufgearbeitet hat und für die man auch Diagnose- und Therapiepläne hat. Das eine ist tatsächlich die Verhaltenstherapie, also Psychotherapie mit Ziel der Verhaltenssteuerung. Und das andere ist gerade bei den Dissoziativen eine Konfrontationstherapie. Das heißt, die Personen werden immer wieder in Gesprächen, auch mit Videos etc. in die Situation zurückgeführt und dann versucht man ihnen dort Wege herauszuzeigen, wie sie damit umgehen können, wie sie es erkennen können, wie sie die Aura und die Triggerpunkte herunterfahren können, damit sie da nicht so tief reinrutschen. Aber das ist wirklich noch Work in Progress irgendwie, weil es gibt inzwischen auch bestimmte Medikamente dafür, Parotexin zum Beispiel und noch ein anderes, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß. Da kann man das ein bisschen mit abdämpfen, aber man kriegt es eben nicht ganz weg. Irgendwie in die Gefahr, dass sowas wirklich in einem Flashback ausbricht, ist eben eigentlich immer gegeben. Das ist halt eben einfach unsere Psyche. Ne? Aber wollte ich nur so nebenher mal mit reingeben. Danke.
Ja, auch da muss man wieder sagen, also mit vorausschauend hat Deutschland es auch nicht, weil ich glaube, auch viele Ukrainer werden in diesen Momenten dann diese Behandlung brauchen und anstatt die in Deutschland schon mal dementsprechend was auf die Beine zu stellen, weil der Tag ja nun irgendwann kommen wird. Also Zeit nutzen wir nie vernünftig, habe ich gelernt in der letzten Zeit. Reik.
Ja, zu dem Thema nochmal, was Chris gerade gesagt hat, dass sie sich dann halt wieder in den Situationen befinden. Muss ich jetzt mal ein Beispiel bringen, als wo er das mal so ein bisschen so schauspielerisch auf jeden Fall dargestellt sieht. Aber sehr gut finde ich, das ist einmal in Criminal Minds in Season 2, Episode 17. Da geht's um einen Soldaten, der halt eine PTBS-Episode hat.
Alter, woher weißt du die Folge?
Ich hab's gegoogelt. Aber auf jeden Fall wird es da sehr gut dargestellt, wie es demjenigen geht, und dann zeigen die das halt auch mit Flashbacks, dass er sich halt wirklich im Kampfeinsatz wieder befindet. Und ich habe letztens einen Short gesehen auf YouTube, ich schau mal nach, ob ich den finde. Da war auch ein Soldat, der hatte eine Episode, der war dann so weit, dass er, dass seine Handbewegungen so schlimm waren, dass er in seiner Hand weder Gewehr noch sonst was hielt, sondern eine Pistole. Also so gemimt. Er hatte keine Pistole bei sich, aber seine Handhaltung und so waren auf Pistole. Also der war so sehr in einer Episode drin, dass er wirklich bis zum Letzten war. Weil Pistole ist das Letzte, was du hast, um dich selber zu verteidigen im Kampfeinsatz. Also das sind so echt Dinge, wo dann aber auch der Polizist sehr gut reagiert hat, der selber Veteran war, um auf ihn zu reagieren und ihm gesagt hat, dass AO ist clear, nur noch Friendlies in der Nähe, und ihn somit hat zurückholen können. Also da ist auch wirklich viel Wissen notwendig, um mit den Leuten umzugehen oder halt das Selbsterlebte anzuwenden, um da zu helfen, gerade wenn es um militärischen PTBS geht. Alles andere ist, wie Chris gesagt hat, mit Psychotherapie und auch medikamentös machbar, aber gerade der militärische PTBS ist nochmal eine Nummer schärfer, finde ich, einzuschätzen, weil da halt dieses, gerade das, die Ausbildung desjenigen, der betroffen ist, triggert und alles abruft, was er kann, und halt die Umherstehenden meistens nicht wissen, wie sie mit sowas zu reagieren haben, wie sie ihn dann behandeln müssen. Weil welcher Zivilist weiß, wie man einem Soldaten klar machen kann, auch mit dem nötigen Fachjargon in dem Sinne, dass er sich in Sicherheit befindet. Das ist nochmal die Abstufung, finde ich. Ende.
Ich weiß ja, ich muss gerade über Chris lachen. Alter, woher weißt du die Folge? Ist das das mit der roten Tür? Ich glaube, ich habe die mal gesehen. Reik?
Du, keine Ahnung. Also ich habe jetzt bloß geguckt, wie die Folge heißt und welche es ist, aus welcher Staffel. Damit, falls jemand Interesse hat, sich das mal angucken kann. Also
ich glaube, ich
habe das lange nicht geguckt. Ich glaube, das war aber auch, ja, auf jeden Fall ging es auch um den Jungen. Leider hat er derjenige es nicht geschafft in der Folge.
Ja, jetzt hast du schon wieder alles gespoilert. Na toll. Also, Chris, bist du aus deiner Verwunderung heraus?
Ja, Entschuldigung, dass ich da reingequatscht habe irgendwie, aber ich war in dem Augenblick so perplex, dass der die Serie weiß, die Folge weiß irgendwie und den Namen der ganzen Sendung irgendwie und das einfach mal so erzählt. Da dachte ich mir, Alter, wo speicherst du so Informationen weg?
Ey, wenn Militär dann irgendwas damit zu tun hat, habe ich gelernt, musst du nur Reik fragen, der weiß das alles. Ich habe keine Ahnung wie, aber das ist so. Weiß nicht. Ich war auch die ganze Zeit am Überlegen, ich habe mal so eine Serie gesehen und da war das auch. Und dann kommt Air Criminal Minds, zweite Staffel, 17. Folge, zack, boom. Aber jetzt bist du erstmal dran.
Aber was ich eigentlich sagen wollte, full disclosure, warum ich das Thema so gern bespreche und es auch so ein bisschen in die Länge gezogen habe. Ich habe selbst ein Ereignis gehabt mit PTBS und das hat mich längere Zeit umgetrieben und hat meine Karriere im Rettungsdienst beendet. Deswegen, weil Reik vorhin davon sprach, Einsatzkräfte in der Ukraine. Ich glaube, die Leute müssen sich denn das ein bisschen plastischer vorstellen. Stellt euch mal vor, irgendwie, ihr tragt einen abgerissenen Arm weg oder einen abgerissenen Kopf oder sowas. Das bleibt hängen. Bei mir war es ein 28 Tage alter Säugling mit plötzlichem Kindstod, den wir 6 Stunden lang haben versucht zu retten. Und das bin ich nicht losgeworden. Und wir haben danach unsere Zeit gehabt, 2 Tage, die wir uns freinehmen konnten, weil wir alle gemerkt haben, wir kriegen das nicht verarbeitet. Wir haben dann Supervisionen bekommen. Und letzten Endes, wenn ich mich auf den Bock gesetzt habe, und wir haben dann über den Funk irgendeinen Kindernotfall bekommen. Da ist bei mir alles passiert, aber nicht das, was passieren sollte. Von Bluthochdruck, Hände zittern, flatternde Augen. Ich konnte meine Gedanken nicht mehr zusammenordnen. Du kriegst sofort dieselbe Angst wieder zurück, irgendwie wie bei dem Säugling, dass du ihm nicht das Leben retten kannst. auch wenn wir nichts falsch gemacht haben. Wir hätten nichts für das Kind tun können. Aber du bist einfach nicht mehr in der Lage, professionell den Kindernotfall zu bearbeiten. Also das Kind zu versorgen. Und das ist PTBS. Und das ist im deutschen Rettungsdienst irgendwie schon seit langen Jahren immer ein Stiefkind gewesen. Auch damals 97. Wir kannten das bereits seit 10 Jahren und länger. Aber das hat Rai, glaube ich, vorhin auch richtig dargestellt. Da ist es immer nur auf der Wache, stell dich nicht so an. Ne? Stell dich nicht so an. So nach dem Motto, irgendwie ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und da sind viele Kollegen selig dran kaputt gegangen und haben letzten Endes dann auch den Job aufgeben müssen. Ich habe das auch machen müssen. Ich kam damit nicht zur Rande. Ich habe nach 6 Wochen gemerkt, ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht auf dem Bock sitzen als Heiler. Ich war der Rettungsassistent auf dem Auto und kann zu einem Notfall, zu einem Kindernotfall fahren und kann dort nicht professionell die Maßnahmen durchführen. Das geht nicht. Wir arbeiten nicht mit Säcken Reis, wir arbeiten da mit Menschenleben. Und Kompetenz heißt doch immer, man muss die eigenen Grenzen des eigenen Könnens und der eigenen Fähigkeiten erkennen und danach handeln. Und da habe ich abgebrochen dann. Und das war eigentlich der Grund, warum ich dann später in die Intensivpflege gegangen bin. Erwachsenenpflege. Weil ich da garantiert nicht mit Kindern und Säuglingen in Kontakt gekommen bin. Aber ich wollte in der Medizin bleiben. So, jetzt habe ich das auch mal erzählt. Ende erstmal.
Ja, wie du schon sagst, stell dich nicht so an. Genauso finde ich das auch immer ganz toll, wenn man Depressiven sagt, ja, dann steh halt einfach auf und mach jetzt irgendwas und dann geht's dir ja auch besser. Also immer noch Menschen, die einfach nicht verstehen, dass Depressionen eben genau dazu führen, dass man das eben nicht kann. Also nicht will, sondern nicht kann. Also das ist, auch da werden wahrscheinlich einige, ich denke, viele in der Ukraine funktionieren im Moment auch so super, weil die Stresssituation gar nicht nachlässt. Also der Stress führt dazu, dass sie einfach ihre Handgriffe wissen. Und ich glaube, da sind noch einige, die zusammenbrechen, wenn das eben nicht mehr ist, wenn die Revue passieren lassen, was da alles passiert ist. Und ich glaube, dann wird man noch den ein oder anderen Zusammenbruch von Pflegekräften oder Ärzten sehen, die jetzt eigentlich stehen wie eine Eiche im Sturm. Raik!
Ja, ich habe das Video gefunden, was ich gesucht hatte. Ich habe den Link unten in die Kommentare getan. Und Chris, Hut ab, dass du das mit uns teilen kannst, diese Erfahrung. Also darüber zu sprechen ist auch meistens nicht sehr einfach. Und was mir noch eingefallen ist, da gibt es, also der bekannteste Bundeswehrsoldat, der das auch selber mitgekriegt hat, diesen Knackpunkt bei sich, das ist Johannes Klär, der das Buch geschrieben hat, 4 Tage im November. Also da ist auch, also seine Erlebnisse, wie es bei ihm dazu kam und warum er dann abbrechen musste, seine Militärkarriere. Und welche Gedanken er auch hatte, bevor er es getan hat. Von wegen, er lässt ja seine Brüder und Kameraden im Stich. Ende.
Und die Konstanz ist dran.
Ja, ich wollte dem Chris auch danken, dass er das mit uns geteilt hat. Über solche Erlebnisse zu sprechen ist schweineschwer. Das weiß ich aus Erfahrung. Wenn ich jetzt auch nicht sowas erlebt habe, aber andere Sachen eben, Hut ab und wie gesagt, vielen Dank. Ende.
Ja, auch das alles irgendwie Sachen, die man alle so mitbedenken muss. Und da wir im Moment uns quasi auch in diesem leichten Stress befinden, weil ja jeden Tag neue Sachen auf uns einprasseln quasi und wir langsam auch nicht mehr wissen, wo unser Kopf ist. Ich glaube, wenn da ein bisschen Ruhe reinkommt, dann wird der ein oder andere auch noch richtig übel zu knacken haben daran. Weil, also jetzt mittlerweile geht es ja schon wieder, weil man sich dran gewöhnt hat, aber als das angefangen hat da, wo das ständig irgendwie dies in der Ukraine, das in Amerika, hier im Iran, das im Gazastreifen, da habe ich zeitweilig auch gedacht, alter Vater, also jetzt langsam komme ich nicht mehr hinterher und weiß auch gar nicht mehr, wie soll man so ein Space noch machen, weil eigentlich ist alles wichtig, eigentlich will man alles irgendwie besprechen, aber man muss dann halt auch irgendwie sagen, nee, also, weil ich weiß noch damals, als das mit Gazastreifen war, und Israel, also der 7. Oktober, da haben mich viele angesprochen, mach bitte ein Israel Space, und ich habe gesagt, nee, also ganz ehrlich, das wird mir zu viel, weil da unten auch noch Sachen miteinander verknüpft sind, wo ich gar nicht hinterherkomme. Also Iran, Gaza, Hisbollah und Houthis und was da alles noch wichtig ist, habe ich einfach keinen Plan von. Und wenn ich einen Space mache, wo ich selber keinen Plan habe, dann bringt das eigentlich nur sehr wenig. Und das wäre mir auch wirklich emotional zu viel gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da gab es andere Anlaufstellen für, und da bin ich, habe ich auch ganz klar gesagt, nee, also das wird mir zu viel. Also dementsprechend wird da noch einiges tatsächlich auf uns zukommen. Ich danke dir auch nochmal, Chris, weil sowas bringt einen dann wirklich nochmal ans Denken. Ja, und ich glaube, es ist auch mordswichtig, da ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, da muss ich einfach erkennen, da habe ich eine Grenze und über die komme ich nicht rüber, und deswegen breche ich da eher ab, bevor ich tatsächlich irgendjemand anderem Schaden zufüge. Hut ab dafür.
Wenn ich da, darf ich da gerade nochmal direkt rein?
Aber auf jeden Fall darfst du das.
Also zum einen, das ist ja schön irgendwie, also danke für die Blumen irgendwie, aber das geht ganz vielen im Rettungsdienst und bei den BOS-Behörden so. Und das andere ist, es tut gut, darüber zu reden. Das ist das irgendwie, wo ich auch drum werben würde, wenn ihr so jemanden habt bei euch im Umfeld, redet mit denen drüber. Lasst die Leute mal reden. Mich hat das ein Jahr lang Therapie gekostet. Ja, bis ich das konnte. Und die meisten Kollegen eben auch, wenn sie sich dann trauen, in eine Therapie zu gehen, weil das ist ja so unmännlich. Ne? Also von daher gibt's nichts zu danken irgendwie. Ich bin froh drüber irgendwie, wenn dann Leute zuhören irgendwie und versuchen zu verstehen, wie das vielleicht mit Leuten in ihrem Umfeld genauso passiert. Um da einfach für ein bisschen Verständnis werben zu können. Und deswegen bin ich eigentlich dankbar, dass ich das erzählen kann, irgendwie ohne mir dafür dumme Kommentare einzufangen. Danke.
Ja, Chris ist doch ein. Also Chris ist unmännlich, weil er sowas sagt. Nein, natürlich nicht. Also das ist ja natürlich immer so eine Aussage, die so richtig daneben ist, und die braucht kein Mensch. Und wie gesagt, vielleicht mal etwas sensibler auf solche Themen reagieren, auch bei depressiven Menschen nicht einfach hingehen und sagen, ja, dann steh halt auf und dann mach halt irgendwas, sondern vielleicht sich auch da einfach mal erzählen lassen, was ist denn los, wie fühlst du dich und warum das Ganze. Also weiß ich nicht. Ich weiß das selber, wenn man erstmal in so einem Loch verschwunden ist, ist es sehr, sehr schwierig. Und bei mir sind es halt die Tiere, die dann dafür sorgen, weil ich kann mich eben nicht einfach da irgendwo hinhocken und sagen, ich kann nicht mehr, weil dann werden die mir ganz schön was erzählen. Außerdem wird es dann irgendwann in meiner Wohnung stinken. Also muss man sich hochrappeln und da irgendwie weitermachen, obwohl einem auch zwischendurch danach ist, einfach gar nichts mehr zu machen. Und ich sag euch auch ganz ehrlich, zwischendurch muss ich mich auch zu dem einen oder anderen Space wirklich schleppen. Also ich stehe morgens schon auf und denk, oh nein, du hast heute Space. Boah, wie sollst du das hinkriegen? Und da seid ihr dann, und ihr seid auch so eine Art Medikament. Und dann denke ich mir, du kannst die alle nicht hängen lassen, weil du musst da, die warten und die brauchen das. Und deswegen musst du da jetzt hin. Und dann kriegt man es doch wieder geregelt, diese zwei Schritte zum Handy zu gehen, sich das in die Hand zu klemmen und zu sagen, okay. Weil ansonsten würde meine Lebenssituation mir wahrscheinlich auch den ein oder anderen Tag im Bett bescheren, wo ich mir die Decke über den Kopf ziehe und da erstmal 14 Tage liegen bleibe, weil ich es einfach nicht mehr kann. Ja. Also, das sind alles solche Sachen, einfach mal ein bisschen sensibler durch die Welt gehen und nicht einfach irgendwie zu glauben, mit so einem hingerotzten Ratschlag läuft schon alles wieder. Und auch nicht glauben, dass diese Menschen faul sind, weil sie nicht aufstehen, sondern da ist tatsächlich richtig was im Argen. Und deswegen finde ich es auch super, dass es dementsprechend Therapeuten gibt, die sich da wirklich mit beschäftigen, aber scheinbar noch immer viel zu wenig. Und wie gesagt, Deutschland ist jetzt nicht gerade unbedingt dafür bekannt, dass es Zeiten ordentlich nutzt, weil ich finde, man könnte jetzt schon damit anfangen, solche Zentren aufzubauen, weil irgendwann werden sie mit Sicherheit benötigt. Und dann könnte man sagen, schickt uns die Leute alle hierher, wir haben die vernünftigen Zentren hier stehen und haben uns darum gekümmert. Aber das kennen wir ja mittlerweile. Wir sind immer so ein bisschen hinten an. Wenn nicht irgendeiner kommt, der sagt, so Deutschland, jetzt macht man dies oder das, dann ja, machen wir das auch nicht. Raik.
Ja, und noch was, weil wir dieses Thema gerade haben. Und es wird halt leider auch, und versteht mich jetzt nicht falsch, diejenigen von uns in der Supporter-Bubble betreffen, die sich sehr viel mit dem Thema beschäftigen. Und vor allem diejenigen, die dann auch noch Kontakt haben mit direkt Soldaten oder Einheiten. Auch die sind leider davon nicht gefeit, tatsächlich daran irgendwann zu erkranken an so einer PTBS, weil wir halt sehr nah an dem Geschehen sind und halt auch die Verluste und alles indirekt mitbekommen, wenn dann wieder der Anruf kommt, hier, den und den hat's erwischt. Also, falls da jemand ist, der da dieses Gefühl hat, er braucht Gespräche oder so, dann schreibt jemanden an, dem ihr hier vertraut und redet mit denjenigen oder lasst euch zuhören und erzählt. Es ist keiner von uns, denke ich mal, davor gefeit, das zu kriegen, und kaum einer nicht bereit, jemandem zuzuhören, wenn er die 5 bis 10 Minuten oder länger, es kann auch länger sein, und wenn das 2 Stunden sind, die da gebraucht werden, um zu erzählen oder jemanden haben, der einem zuhört. Versucht, die Hilfe hier zu kriegen. Und zwar so früh wie möglich, wenn ihr es braucht. Und nicht erst warten, bis es wirklich den Knackpunkt gibt, dass es zu großen Problemen kommt. Ende.
Und vor allen Dingen tut mir einen Gefallen, nicht immer glauben, ja, aber ich habe ja die Lösung auch nicht. Manchmal ist es gar nicht die Lösung, die gebraucht wird, sondern einfach nur mal, ja, quatschen. Und ich kann da ein Lied von singen, tatsächlich. Also ich habe hier manche Antidepressiva, ob es der Reik ist, die Konstanze oder Chris oder Stefan, also die man dann einfach anruft, die man einfach mal voll nölt. Und die haben dann auch nicht die Lösung, weil die können mir auch nicht irgendwie, einen LKW mit Dosensuppen hier hinstellen. Aber die können mir zuhören für eine halbe Stunde. Und wenn man sich manchmal ausgekotzt hat, dann geht's einem schon mal wieder 3 Meter besser. Und ähnlich ist der Space ja auch. Es gibt immer Leute, die hier sagen, ach ja, aber es bringt ja nichts, wenn wir uns hier 2 Stunden aufregen. Ja doch, es gibt hier Menschen, die genau das brauchen, die einfach mal sich auskotzen wollen und einfach mal alles loswerden wollen, weil die nämlich im Privaten oder zu Hause niemanden haben, mit dem sie das können. Und ich glaube, dann ist auch wirklich wichtig, dass man vielleicht einfach mal 2 Stunden in so einem Space vor sich hinschimpfen kann und alles Kacke finden kann. Und wenn man dann aus diesem Space rausgeht, dann hat man sich ausgekotzt, dann geht's einem wieder besser. Und ich habe das selber so mitgekriegt, weil ich manchmal ja auch gesagt habe, oder ich habe es euch nicht gesagt, dass es mir dann scheiße ging, aber ich habe dann halt gesagt, am Dienstag ist kein Space. Und dann schreiben mich Leute an und sagen, kannst du bitte nicht machen, nicht im Moment. Wenn ich am Dienstag keinen Space habe, weiß ich nicht, wie ich diese Woche rumkriegen soll. Und ja, dann hat man die Wahl, entweder sagt man, ey, mir geht's selber kacke, oder man sagt, ja gut, dann machen wir Dienstag doch einen Space. Und deswegen, also manchmal braucht man wirklich nur dieses Quatschen. Da muss keiner sitzen mit einer Bombenlösung an der Hand und sagen, hey, ich weiß jetzt genau, wie ich dir helfen kann. Das ist es manchmal nicht, sondern einfach, dass man es irgendwo loswerd, ablädt, wie auch immer. Und da geht nochmal ein Danke von mir raus an alle die, die sich manchmal meinen Scheiße anhören. Ihr seid super. Ja, also ich glaube, erstens hat uns dieser Krieg alle schockiert. Ein paar von uns, die damit gerechnet haben, waren vielleicht nicht ganz so überrascht. Andere hat es komplett zerrissen. Dementsprechend bin ich eigentlich ein bisschen froh, dass wir uns alle hier gefunden haben und dass man wirklich jetzt mittlerweile Menschen hat, wo man sagt, okay, wenn mir alles auf den Kopf fällt, dann weiß ich, wen ich anschreibe oder mit wem ich drüber reden möchte. Und dafür sind diese Spaces auch super wichtig, obwohl sie natürlich auch wichtig sind, um mal solche Themen überhaupt an die Leute ranzubringen. Also ich glaube, der Space heute, der eigentlich von mir und Konstanze nur so komm, wir labern ein bisschen im Space, vielleicht kommt jemand Drittes dazu, in einem ausgewachsenen Space geendet ist, fand ich das heute richtig super, weil wir hatten heute Themen, die wir sonst nicht hatten. Und vielleicht auch dem einen oder anderen jetzt mal so einen Denkanstoß mitgegeben, dass auch diese Dinge da passieren. Also, dass auch die Natur leidet, dass Menschen an psychischen Krankheiten leiden, die aus diesem Krieg irgendwann rauskommen. Dass Menschen verzweifeln, dass Schwangere ihre Kinder in dieser Umgebung auf die Welt bringen, obwohl das eigentlich der schönste Moment im Leben sein sollte. Dann, dass da hinten die Natur zerstört ist, dass Minen überall liegen, dass da Tote überall liegen, dass es riecht und stinkt. dass die wirklich jeden Tag darum kämpfen, am nächsten Tag noch zu kämpfen. Und ich habe das hier bei mir zu Hause aufgrund meiner Situation. Ich komme nicht aus dem Hamsterrad raus. Ich kann nicht in Urlaub fahren. Und glaubt mir, das merkt man. Aber wenn ich mir überlege, da in diesem Krieg gefangen zu sein und da einfach nicht raus zu können, weil man vielleicht noch die Mama zu Hause sitzen hat oder weil man ein behindertes Kind hat. All das sind ja auch Schicksale, die in der Ukraine stattfinden. Das ist so schlimm und fürchterlich, dass mich, wie gesagt, es doppelt sauer macht, wenn solche Menschen daherkommen wie die Wagenknecht, die dann einfach sagt, ja, aber warum regen sich alle auf? Eine Vergewaltigung gehört halt dazu im Krieg. Und ich weiß halt einfach, dass die zu Hause sitzt, wahrscheinlich nicht mal selber einkaufen geht, sich mit Luxusproblemen rumschlägt und dann solche Aussagen tätigt. Da könnte ich einfach auswachsen. Also wirklich, das hat mit Menschlichkeit überhaupt gar nichts mehr zu tun. Und ich frage mich auch wirklich ernsthaft, was ist mit diesen Leuten nicht in Ordnung? Also es muss jetzt ja nicht jeder ein Samariter sein, aber das sind so grundsätzliche Sachen, auch diese Aussagen, jetzt sind doch nicht meine Kinder oder es ist doch nicht mein Land. Oder ist mir doch scheißegal, was da hinten passiert. Ich weiß nicht, was da mit den Leuten nicht stimmt. Aber das sind dann wahrscheinlich die, die am lautesten aufjaulen, wenn es sie mal selber betrifft oder ihre Liebsten. Und eigentlich, die Ukraine wird nicht so sein, aber eigentlich müsste die Ukraine dann auch sagen, ja nun, Vergewaltigung gehört halt dazu, nicht wahr? Und wenn die Liebsten sterben, auch, habt ihr uns doch auch erzählt. Werden die in dem Moment wahrscheinlich nicht tun, aber manchen Leuten würde ich es gönnen. Ja, was bin ich ein böser Mensch geworden seit 22? Es ist unglaublich. Aber bei manchen Sachen bin ich wirklich mittlerweile echt unversöhnlich. Ja, was soll ich sagen? Ihr habt wieder mal einen Bomben-Spacey hingelegt. Ich bin euch sehr dankbar. Konstanze war dann doch kein Zweiergespräch. Aber Gott sei Dank, so war es noch ein bisschen. Und vor allen Dingen finde ich gut, dass wir dieses Thema mal besprochen haben. Und falls jemand dazu noch irgendwelche Fragen haben sollte, glaube ich, könnt ihr den Raik oder den Chris auch gerne anschreiben und die noch was fragen, wenn ihr da noch was wissen wollt. Ich denke schon, dass sie euch da eine Antwort drauf geben, wenn sie sie haben. Und ja, ansonsten würde ich sagen, beenden wir diesen Space wie alle anderen auch, nämlich mit Slava Ukraini. Ich weiß gar nicht, wann wir diesen Space angefangen haben, aber der ist auch schon wieder wirklich lange. Unglaublich. Ja, was soll ich sagen? Erstmal würde ich sagen, bis Sonntag im Frühschoppen, den wir natürlich machen werden. Mal sehen, was bis dahin wieder alles passiert ist. Und dann hoffe ich, ihr seid alle wieder mit dabei. Und der Space mit Alex Yusupov, der kommt ja auch langsam näher. Und natürlich dann dementsprechend auch der mit Roderich Kiesewetter. So, meine Lieben. Ich kann gar nicht sagen, einen schönen Abend noch, weil so weit sind wir noch gar nicht. Aber ich sag's trotzdem, tut nicht, was ich nicht auch tun würde. Hessen, Hände auf die Bettdecke, du weißt Bescheid. Aber mit deinem Rücken kannst du im Moment, glaube ich, wahrscheinlich sowieso nicht viel reißen. Und ja, was soll ich sagen? Mögen wir irgendwann den Space machen, den ich mir vorstelle, nämlich wenn die Ukraine gesiegt hat, wirklich nur noch darüber zu reden, wie sie Aufbau leistet, wie sie alles wieder in den Griff bekommt. Und wie sie langsam aber sicher wieder zu dem wird, was sie einst war, nämlich ein wunderschönes Land. In diesem Sinne, mach's gut und jetzt kommt noch Chris sein Abgang mit Fuck Russia und dann machen wir die Kiste dicht. Alles klar.
Smet Vorem und Fuck Russia.
So muss das sein. Slava Ukraini, Rojem Slava. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Space. Bestenfalls am Sonntag zum Frühschuppen. Tschüss.